Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen im neuen Jahr und zur alten Vorlesung noch. Es geht natürlich nach wie vor um das gleiche Thema, nämlich um Multimedia im Netz. Und ich habe sicherheitshalber nochmal den ganzen Überblick mitgebracht, um so ein bisschen den Wiedereinstieg zu erleichtern. Sie sehen ja nochmal, dass das in mehrere Teile gegliedert ist und wir uns jetzt gerade, passt eigentlich gut zum Jahreswechsel, hier an der Grenze zwischen dem gelben und diesem lilafarbenen Bereich hier bewegen. Wir haben uns also mit Multimedia-Inhaltsbeschreibung befasst. Das waren zum Teil relativ, schwer fassbare Inhalte vielleicht, also weil es sehr viele Standards waren, sehr viele Dinge, die man nicht sozusagen konkret in die Hand nehmen kann. Jetzt kommt im Bereich des Teils 3 zuerst mal ein Thema, das wieder ein bisschen konkreter ist, insofern als es dann auch wieder Übungen dazu gibt. Also bis jetzt haben Sie in Übungsaufgaben sich nicht so direkt mit dem Stoff, was weiß ich, Zahlsysteme, Inhaltsbeschreibung befasst. Jetzt geht es da wieder zusammen und zwar Streaming wollen wir wirklich in den Übungen auch durch Programmieraufgaben mit einüben. Ja, was ist es denn von der Gliederung her? Es geht jetzt also im Teil 3 um die Verteilung von Multimedia-Daten. Bis jetzt haben wir uns angeschaut, was sind denn eigentlich Eigenschaften von Multimedia-Daten, die ich brauche, um die vernünftig im Netz zu verbreiten. Jetzt geht es ganz konkret darum, wie schaut denn das aus, dass die verbreitet werden. Erstens Streaming, das erste Thema, also wie kann man die großen Mediendatenmengen, die da sind, in vernünftiger Art und Weise an die Clients liefern, dass man die nicht zuerst mal mit riesigen Mengen an Downloads von großen Dateien zuschütten muss. Wenn Sie weiterschauen, den Verlauf, das wird das Thema heute sein, dann geht es ein bisschen darum, wie werden denn eigentlich, schaut die Produktionskette sozusagen aus, wie werden die eigentlich produziert, diese Multimedia-Inhalte. Das wird bloß eine halbe Vorlesung sein. Und dann, wie bewegen sich die traditionellen Medien, die wir kennen, insbesondere die Broadcast-Medien, also Fernsehen und Radio, wie bewegen sich die sozusagen in diese neue Welt rein? Also wie schaut das aus, wenn man Radio, Fernsehen über die Internet-Basistechnologie sozusagen betreibt? Das ist zum Teil dann auch ein bisschen spekulativ, weil viele der Dinge noch im Werden sind. Ja, und dann kommt noch ein letzter Bereich, da geht es nicht mehr um Verbreitung von vorproduzierten Mediendaten, sondern um Multimedia-Kommunikation im Sinn von, sagen wir ganz einfach, Videokonferenzen und verwandten Einrichtungen. Das ist also Multimedia-Conferencing und dann noch eine technische Grundlage, auch die hinter allen diesen Konferenzen steht. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende, weil 15. Februar ist das Semester vorbei, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Jetzt also zuerst mal in die Verteilung und ins Streaming rein. Ja, Streaming Architectures, ich habe ein paar Bücher dazu angegeben, die man sich jetzt nicht unbedingt besorgen muss, aber wenigstens als Quellenangabe. Viele der Abbildungen und Texte stammen aus dem Buch von dem David Osterberry, was so einen technischen Überblick gibt. Was man vielleicht an der Stelle auch sagen muss, ist, dass es an manchen Stellen jetzt in diesem Bereich der Vorlesung Überlappungen mit Veranstaltungen aus dem Bereich Rechnernetze gibt. Früher gab es eine Lehrveranstaltung, die hieß Rechnernetze 2, die ganz enge Überlappungen hatte, wo es wirklich zum Teil um die gleichen Themen ging, allerdings mit ein bisschen anderen Schwerpunkt. Rechnernetze 2 gibt es meines Wissens jetzt nicht mehr so richtig. Insofern kann es sein, dass die Überlappung eher geringer geworden ist im Vergleich zu früher. Aber sollten Sie feststellen, also das haben wir alles schon gehört, dann wäre es ganz gut, mir auch nochmal ein Signal zu geben, aber dann können Sie sich natürlich auch ausklinken. Ja, was heißt denn Streaming? Also ich habe jetzt aus einer Quelle streamingalliance.org, was schon ein bisschen darauf hinweist, dass das Streaming jetzt viel mehr ist als jetzt eine Basistechnologie, sondern eigentlich ein wichtiger Trend für die Industrie. Habe ich jetzt mal Definitionen mehr rausgesucht. Da heißt es also, das ist Realzeitübertragung von bewegten Bildern, bewegten Text und Ton übers Internet. Da sind also zwei Aspekte wichtig. Da steht Moving, was man vielleicht ein bisschen wissenschaftlicher als Zeitabhängigkeit formulieren könnte. Also es geht um zeitabhängige Medien bei Streaming im Wesentlichen. Also es macht nicht viel Sinn, ein Standbild zu streamen. Und das Zweite ist, es geht um ganz konkret um die Zeit, zu der das stattfindet. Also Real-Time ist ein Aspekt hier, dass das Streaming eben mit Zeitanforderungen, die natürlich mehr oder minder streng sein können, stattfinden sollen. Ja, vielleicht um das so ein bisschen einzuordnen, das sind Dinge, die Sie aus dem Alltag natürlich kennen, die jeder irgendwie fast täglich nutzt. Aber es ist trotzdem immer ganz gut, so ein begriffliches Gerüst zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Audiodatei oder eine Videodatei irgendwo auf einem Server liegen habe und die abspielen will, dann gibt es grundsätzlich drei Wege, wie das passieren kann. Das erste ganz einfach, ich lade die ganze Datei runter und starte sie erst, nachdem sie geladen ist. Passiert sehr häufig natürlich. Das zweite ist eine simple Variante davon. Ich mache genau das Gleiche eigentlich, ich lade die ganze Datei runter, aber ich fange an, während die Datei noch geladen wird, sozusagen die abzuspielen. Was natürlich nur mit Dateiformaten geht, sich dafür eignen, dass ich die spielen kann, ohne das Ende der Datei zu haben. Das will ich nicht irgendwie zum Beispiel eine Prüfsumme zuerst mal überprüfen muss für die ganze Datei oder sowas. Das bedeutet aber, dass man im Prinzip keine richtige Garantie hat, dass jetzt nicht irgendwas unterwegs passiert. Das heißt, es kann sein, dass plötzlich die Übertragungsraten nicht mehr ausreichen, der Abspielprozess hängen bleibt und es ist auch einfach keine Kopplung da zwischen der Rate, mit der die Daten übertragen werden und der Daten, die ja, das Programm heißt hier Program Bitrate, also die das Video oder Audio abspielen wirklich erfordert. Ja, das dritte ist dann wirklich das True Streaming. Das heißt, wir haben eine Realzeitbeziehung zwischen dem Anschauen, dem Abspielen und dem Einspeisen der Daten auf der Serverseite. Das heißt, wir haben grob eine Synchronisation der Datenrate zwischen dem, was der Server einspeist und dem, was der Player rausliest. Natürlich gibt es durch die Übertragung eine Verzögerung, das ist gar nicht zu vermeiden, aber man versucht, die Verzögerung so klein wie möglich zu halten. Über Details dieser Verzögerung müssen wir uns natürlich noch unterhalten. Und nur das ist eigentlich Streaming und das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass Sie dann auch sehr wenig Speicherbedarf auf dem Client haben. Sie müssen eigentlich nur bestimmte Puffer im Client halten, aber im Wesentlichen bekommen Sie die Daten, zeigen die an und können sie wieder vergessen. Während die anderen beiden Varianten eben doch erhebliche Speicheranforderungen haben, aber in manchen Fällen auch notwendig sind natürlich. Also Download and Play zum Beispiel, wenn Sie sicherstellen wollen, dass ein bestimmtes Dokument authentisiert ist, von einem bestimmten Sender kommt unbeschädigt ist, wirklich genau das Original ist, dann kann es sein, dass Sie es eben ganz laden wollen, irgendwelche Prüfsummen überprüfen und dann erst spielen. Ja, dann kann man noch einen kleinen Unterschied machen, wenn man jetzt ins True Streaming reingeht. Es gibt die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, entweder der Inhalt, der da in das Streaming reingeht, der ist vorher produziert worden. Also klassische Geschichte, es ist eine Filmbibliothek. Sie machen Video on Demand, Sie rufen Filme von dort ab. Das wäre also jetzt bei einer Vorlesung zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Podcast und eine Videoaufzeichnung von der Vorlesung abrufen, da ist irgendwann mal die Vorlesung wird aufgezeichnet, dann kommt es ins Netz und dann ist natürlich der Inhalt komplett vorhanden. Livestreaming bedeutet, dass das noch nicht aufgezeichnet ist, sondern in dem gleichen Zeitrahmen, in dem es abgespielt wird, auch entsteht. Also jetzt zum Beispiel gibt es bei Vorlesungen auch, wenn die Hörsäle zu klein werden oder so, dass die dann parallel als Livestream ins Internet kommen. Das heißt, zum Zeitpunkt der Vorlesung können sich Leute einklicken und das anhören. Auch das ist heutzutage ziemlich weit verbreitet, Webcast von Live-Ereignissen. Also wenn, was weiß ich, Apple wieder irgendwie ein neues Produkt vorstellt, dann wird das typischerweise auch live im Web übertragen und viele anderen Ereignisse gibt es live im Web heutzutage schon. Ganz klar, Sie können bestimmte Funktionen natürlich bei Livestreams nicht machen, die Sie bei statischen Files machen. Also von der technischen Seite unterscheidet sich das ein bisschen. Ganz klar, Fast Forward zum Beispiel geht natürlich beim Livestream im Prinzip nicht oder nur, wenn Sie ein Stückchen hinterherhängen und eigentlich gar keinen richtigen Livestream mehr haben. Ein Begriff, der passt jetzt an der Stelle nicht ganz in den Zusammenhang, aber der taucht dann so oft wieder auf, dass man nochmal festhalten sollte, weil er an ganz vielen Stellen eben jetzt immer wieder auf den Folien sein wird. Den hat man im Prinzip auch schon mal ein bisschen. Das ist die Session, Sitzung auf Deutsch. Am meisten sagt man da auch Session. Ja, eine Session ist was, das die Kommunikationstechnik ausgesprochen interessiert und bei der man auch sozusagen über die Abstraktionsebene nachdenken kann. Also eine Session ist zunächst mal ein Kommunikationsvorgang sozusagen, der bestimmte Parteien involviert. Das heißt, wir haben bestimmte Teilnehmer, die am Netz irgendwo angeschlossen sind und die machen eine Kommunikationssitzung. Die machen zum Beispiel eine Videokonferenz miteinander oder eben der eine spielt ein Video ab, der andere schaut es an. Oder einer spielt es ab und 100 schauen es an oder einer spielt es ab und 1 Million schaut es an. Das sind alles im Prinzip Sessions, die eine bestimmte Zeitspanne umfassen, wo mindestens 2 Parteien drin sind, sonst macht es keinen Sinn. Und die unter Umständen durchaus eine große Menge von Kommunikationsverbindungen beinhalten können. Und da werden wir uns auch gleich nochmal genauer darüber unterhalten. Es ist natürlich eine Frage, auf welcher Ebene der Abstraktion sozusagen diese Kommunikationsverbindungen verwaltet werden. Ja, wissen das nur die Clients, dass sie zu einer Session gehören? Weiß das Netz, dass die Leute, die einzelnen Parteien zu einer Session gehören? Das sind also ganz wichtige Fragen. Ja, Beispiele habe ich, glaube ich, schon gesagt dafür. Wenn man sich überlegt, was das Netz wissen muss drüber, da kommt man natürlich in eine ganz interessante Frage. Es ist im Prinzip natürlich ein großer Vorteil, wenn das Netz Bescheid weiß über die Existenz einer Session und die Teilnehmer. Also stellen Sie sich vor, es ist so ein Live-Event, da sind irgendwie viele tausend Teilnehmer dran. Wenn der Netzinfrastruktur, also den einzelnen Routern im Netz, bekannt ist, dass das so eine Sitzung ist und die Teilnehmer sind beteiligt, dann kann man natürlich geeignete Maßnahmen treffen, dass man zum Beispiel den Strom, soweit den mehrere Leute gleichzeitig anschauen, so weit wie möglich nur als einen Strom führt und an der letzten Stelle sozusagen aufsplittet zum Beispiel. Während wenn das Netz nichts weiß davon, jeweils die einzelnen Teilnehmer ihre Verbindung zu irgendeinem Server aufmachen, dann sind das zunächst mal unabhängige Datenströme, die das Netz irgendwie auch unabhängig verwalten muss. Und dann könnte es sein, dass in dem Backbone von dem Netz ein deutlich höherer Bandbreitenbedarf entsteht. Also unter Umständen sogar nicht machbarer dann Bandbreitenbedarf. Das heißt, es ist eine ganz entscheidende Frage auch für die Skalierbarkeit, ob das Netz wirklich weiß, was an Sitzungen besteht und was oder nicht. Die komfortableren, leistungsfähigeren Lösungen, die funktionieren natürlich dadurch, dass das Netz Bescheid weiß. Der Nachteil ist, dass zu sagen, das Netz weiß Bescheid, ist natürlich schnell mal gesagt, aber es ist ein Riesenaufwand, weil es auf der Welt, was weiß ich, wie viele tausende Router gibt, die natürlich alle sich miteinander unterhalten müssen und die entsprechenden Protokolle unterstützen müssen, die koordiniert werden müssen, um so eine Administration zu schaffen. Und das kommt jetzt dann bei ein paar Beispielen noch. Das ist normalerweise ein sehr mühsamer Prozess, bis tatsächlich weltweit in allen Stationen des Internets sozusagen ein bestimmtes neues Protokoll eingeführt wird. Und historisch kann man sagen, dass es ganz viele Versuche gab, immer wieder das Netz sozusagen schlauer zu machen und eben zum Beispiel Sitzungsverwaltung ins Netz einzuführen, die dann aber irgendwie so auf mehr Nischenbereichen stecken geblieben sind. Das heißt, das ist ein echtes Thema, deswegen betrifft es auch die Rechnernetze. Was klar ist, dass auf Anwendungsebene, also im Client und im Server, natürlich diese Beziehung bekannt sein muss irgendwie, dass man in der Sitzung drin ist. Ja, dieses Bild ist, glaube ich, auch von Osterberry. Das ist jetzt eine komplette Darstellung dieser Kette, was alles passiert, wenn jetzt Streaming-Inhalte ausgeliefert werden. Ich gehe die Kette dann im Einzelnen nochmal durch. Da gibt es jeweils ein paar Folien noch, wo die Dinge im Detail beschrieben sind. Den Anfang audiovisuelle Aufzeichnung, den brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht behandeln, da kennen wir uns aus. Das Viewing dort hinten, das ist auch ziemlich klar. Interessant sind also die drei Sachen dazwischen, Encoding, Serving und Distribution, wobei der Begriff Serving vielleicht schon ganz interessant ist. Also das betrifft einerseits das Speichern und andererseits das Ausspielen der Daten. Also der Unterschied ist, Encoding, das Codieren, das Erstellen der richtigen Dateiformate gehört noch nicht zum eigentlichen Serving. Das passiert vielleicht auf externen Systemen. Und der Server selber ist erstens ein Speichersystem und zweitens ein System, das sozusagen in der richtigen Datenrate die Informationen ausspielt. Die Verteilung ist dann das, was im Netz passiert und Viewing natürlich das, was im Client passiert. Also wenn wir jetzt ins Encoding reinschauen, was gibt es denn da alles zu tun? Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir wollen einen kommerziellen Betrieb aufbauen, in dem wir Videos ausspielen. Im kleinen Umfang haben wir sowas sogar hier im Haus an der Uni mit dem iTunes U, wo eben alle möglichen Videos und Podcasts bereitgestellt werden. Und da ist schon eine Gruppe beschäftigt, eine ganze Menge Umkodierungen einfach zu machen. Also zum Beispiel gibt es manche Sachen, die liegen einfach in anderen Formaten vor, bis hin zu analogen Formaten. Die muss man zuerst mal konvertieren ins Format, mit dem man weiterarbeiten kann. Dann ist es so, dass natürlich die Bandbreitenanforderungen auch was zu tun haben mit der Bildgröße, der entsprechenden Pixelzahl, die sie dann haben. Und sehr häufig werden audiovisuelle Inhalte ja jetzt nicht auf einem HDTV-Fernseher angeschaut, sondern irgendwie als kleines Fensterchen auf einem PC. Das heißt, es kann sehr sinnvoll und wichtig sein, zuerst mal die richtige Größe auszurechnen. Also wenn Sie die Bildgröße verkleinern, haben Sie natürlich einen enormen Speicherplatzgewinn. Und das ist einer der wichtigen Schritte ganz am Anfang, wo es einem auch passieren kann, dass man natürlich vom gleichen Inhalt verschiedene Formate braucht. Dass man sagt, wir brauchen ein, je nachdem, ob das jetzt auf einem Fernseher oder auf einem, was weiß ich, iPod oder iPhone angeschaut wird, brauchen wir letztlich verschiedene Bildgrößen. Dann geht es natürlich um die Kompression, wobei die Kompression so sein muss, dass der Player das dekomprimieren kann, also der entsprechende Codec dort unterstützt ist, und die Bandbreite, die wir letztlich erwarten können, auch ausreicht, um das komprimierte Format zu übertragen. Dementsprechend kann man mehr oder weniger Aufwand für die Kompression betreiben. Typischerweise ist das eben rechenzeitaufwendig, hoch zu komprimieren, was dann unter Umständen bei ganz großen Bibliotheken natürlich auch ein ökonomischer Faktor ist, wenn man also irgendwelche Riesenrechnerfarmen hinstellen muss, um fortlaufend, denken Sie ja zu einem Fernsehsender, der seine Nachrichtensendungen, was weiß ich, ARD und ZDF, irgendwie täglich im Rhythmus von wenigen Stunden eben ins Netz stellen muss. Wenn da ein Kompressionsvorgang dahinter ist, der für sich alleine mehrere Stunden dauert, dann wird es schon ganz schön knapp mit der Zeit und der Aufwand für die Rechner ist groß. Das heißt, da sind also auch ökonomische Überlegungen natürlich dabei. Dann das Indizieren geht in die Richtung der Metadaten, die wir schon hatten. Die Struktur von so einem Dokument sozusagen jetzt als Struktur gesehen, das man ins Netz stellt, zum Beispiel nach Kapiteln gegliedert oder bei Nachrichten zum Beispiel nach einzelnen Themen, die sollte natürlich erstellt werden. Und dann natürlich weitere Metadaten, also zum Beispiel die digitalen Rechte, die Autorenangaben und was wir uns alles angeschaut haben bei den Metadaten bis hin eben zu diesen feinen Inhaltsbeschreibungen, wo man sagt, auf dem Video ist eine bestimmte Person drauf, die eine bestimmte Sache macht. Alles das gehört in diesen Codierungsprozess rein. Der Server selber, das Serving, bedeutet natürlich Speichern, wobei das beim Live Stream natürlich nicht so furchtbar aufwendig ist, da wird es nur gepuffert, aber auch meistens eine Archivkopie erzeugt. Dazu habe ich eigentlich das Allerwichtigste schon gesagt, was jetzt auf dieser Folie hier steht. Das Streaming ist im Prinzip so eine ähnliche Funktion, wie es ein Webserver hat. Das heißt, der Client ruft im Prinzip Stück für Stück Daten ab und die werden geliefert. Wobei natürlich, und das werden jetzt gleich die nächsten Themen hier sein, das nicht so einfach gehen kann, dass ich sage, jetzt schicke ich eine Anfrage und dann warte ich, bis das Ergebnis kommt, dann zeige ich es an, das muss einfach viel schneller gehen. Deswegen hat man auch spezielle Protokolle, mit denen man da arbeitet. Was natürlich der Client auch will und was der Streaming-Server unterstützen muss, ist eine Navigation in den Inhalten. Also wenn das jetzt statische Dateien sind, also vorproduzierte Dateien, dann will ich das Abspielen anhalten können, will vorwärts springen, rückwärts laufen, will vielleicht zu einem bestimmten Kapitel direkt springen können, wie man es von einem DVD-Spieler oder so kennt. Bei den Archiven zum Beispiel, also wenn Sie jetzt auch wieder zum Beispiel an Vorlesungen denken, da kann es sehr wohl sinnvoll sein, dass es noch mehr gibt als bloß die Navigation nach vorwärts, rückwärts, sozusagen sequenziell in diesem Dokument, sondern dass es sowas wie Video-Hypermedia gibt, dass ich also in dem Video oder vielleicht auch Audiomaterial an einer bestimmten Stelle Links einbette, die abrufbar sind, wo ich dann woanders hinspringen kann. Also bestimmte Technologien, QuickTime zum Beispiel, unterstützen das ohne weiteres, dass sie die Möglichkeit haben, interaktive Flächen oder Texte in dem Videobild auszuzeichnen und wenn man dann dort draufklickt, dann wird eine bestimmte Aktion ausgelöst, zum Beispiel eine Webseite geladen, zum Beispiel ein anderer Videostream gestartet, was auch immer. Und das sind natürlich auch Aufgaben, die dieser Streaming-Server mit erfüllen muss, dass er diese Zusatzinformationen in geeigneter Weise in den Strom mit einstreut. Ja, und dann gibt es die Verteilung. Das ist das, was das Rechnernetz sozusagen macht, also das Internet, ganz einfach gesagt. Und dort ist eins der ganz zentralen Themen, wenn ich jetzt an Audio-Video-Verteilung, also an Multimedia-Daten denke, die übers Netz gehen, das, was Sie bestimmt alle schon erlebt haben, wenn Sie irgendwie über eine schlechte Netzverbindung da bei iTunes oder irgendeinem Musikladen in Musikstücke reinhören wollen, dann hören Sie irgendwie ein kleines Stück von der Musik, bleibt wieder hängen, hören Sie wieder ein Stück, dann wird vielleicht wieder geladen. Sehr unbefriedigend, wenn Sie Videos anschauen, die irgendwie ganz viele Leute gleichzeitig sehen wollen, dann bleibt es immer wieder stecken und es dauert eine Zeit, bis das Ding wieder so weit geladen ist, dass Sie weiterschauen können. Ist auch recht unbefriedigend. Und dieses Thema sozusagen, dass das Netz sozusagen erfüllen muss oder diese Anforderungen, die das Netz erfüllen muss, läuft unter dem Stichwort Quality of Service. Also so, dass wir mit einer bestimmten Multimedia-Übertragung eine bestimmte Dienstgüte brauchen. Es gibt eine bestimmte Bandbreite, die wir einfach von dem Netz verlangen. Das ist noch ein bisschen komplizierter, weil es möglicherweise nicht bloß so ist, dass wir jetzt so und so viele Megabit pro Sekunde haben wollen. Es würde uns auch reichen, wenn wir ein bisschen weniger haben, aber dass sozusagen im Durchschnitt die Bandbreite erreicht wird, die wir brauchen, weil wir dann ja sozusagen in guten Zeiten ein bisschen vorladen können, in schlechten Zeiten von unserem Puffer leben. Das heißt, die Bandbreite kann unter Umständen niedriger sein, was natürlich sich letztlich auf die Verzögerung auswirkt, weil da muss ich natürlich mehr puffern. Und dann habe ich mit Livestreams ein größeres Problem. Mit statischen Dateien ist das kein so großes Problem, weil da haben wir ja normalerweise keine echten Realzeitanforderungen in dem Sinn, dass es schlimm ist, wenn es jetzt 5 Sekunden später kommt. Da sind die Realzeitanforderungen nur so, dass wir eben den Speicherplatzersparnis nutzen wollen. Also man sieht schon, bloß Bandbreite zu verlangen ist so einfach nicht, sondern es kann eine Durchschnittsbandbreite sein mit bestimmten Schwankungsgrenzen. Und diese Schwankungsgrenzen sind natürlich auch ganz wichtig für uns, weil wenn die Bandbreite natürlich zu stark über lange Zeit nach unten geht und dann sehr spät wieder sehr hoch wird, dann reicht uns unsere Puffergröße auch wieder nicht aus. Das heißt, wir müssen was über die Schwankung der Bandbreite wissen. Das ist der sogenannte Jitter, diese Schwankung der Bandbreite, mit der wir Daten übertragen können, der Datenübertragungsrate. Und das ist ein Thema, in das ich jetzt nicht hier im letzten Detail einsteigen kann, aber das, glaube ich, mit diesen paar Bemerkungen schon ziemlich offensichtlich wird, dass da eine Menge an Mathematik, an Rechnen einfach über Kapazitäten im Netz notwendig ist, um wirklich zu verstehen, was ich tatsächlich an Bandbreite verfügbar habe. Und dass es eben Parameter sind, die auch gegenseitig voneinander abhängig sind. Ich kann also einen größeren Delay in Kauf nehmen und dann mit einer niedrigeren Bandbreite leben können. Ich kann, wenn der Jitter relativ gering ist, kann ich, obwohl die Bandbreite gar nicht so hoch ist, kann ich vielleicht trotzdem mit einem relativ kleinen Puffer auskommen. Also da gibt es verschiedenste Abhängigkeiten zwischen diesen Parametern. Ein Problem ist natürlich, wenn ich jetzt als Client mit einem Server spreche und sage so, ich brauche jetzt eine Verbindung, die folgende Qualitätseigenschaften hat, folgende Dienstgüteeigenschaften hat. Also zum Beispiel so und so viel Megabit pro Sekunde mit maximal so und so viel Schwankung, den Jitter ausgeschrieben in der Anforderung, konkret in Zahlen. Dann bin ich deswegen noch nicht viel schlauer, weil ich muss das dem Netz ja irgendwie mitteilen können oder muss irgendwie feststellen können, ob das Netz das erfüllen kann. Das heißt, diese Dienstgütevereinbarungen sind eigentlich sowas wie Verträge, was man idealerweise haben will, dass ich sozusagen als Nutzer des Netzes mit dem Netz einen Vertrag schließen kann und sagen kann, diese Qualität brauche ich, mehr nehme ich auch nicht ab, aber kannst du mir das liefern oder nicht? Und vielleicht auch durchaus mit finanziellen Entschädigungen verbunden, dass ich sage, weil ich jetzt eben mehr Bandbreite brauche oder eine geringeren Jitter haben will, geringere Schwankungen haben will, drum zahle ich mehr. Das sind natürlich alles Dinge, die so ein bisschen der Terminologie und Architektur des Internet entgegenlaufen. Also eigentlich ist diese Dienstgüteverhandlung eine Sache, die sehr gut funktioniert mit Netzen, die genau daraufhin entworfen sind. Also das Telefonnetz zum Beispiel ist ja so eine Geschichte, wenn ich dort eine Verbindung mit einem anderen Partner aufnehme, dann weiß ich ziemlich genau, ich habe da 64 Kilobit pro Sekunde. Für den Sprachkanal weiß man, was man da so alles an Schwankungen in Kauf nehmen kann. Das ist sehr genau definiert. Und das Netz garantiert mir das auch. Also beim Telefonnetz passiert das nicht, dass dann irgendwann mal die Verbindung abbricht oder nur extrem selten. Auf jeden Fall nicht aus den Gründen, weil jetzt im Netz irgendwie gerade Überlast ist, sondern wenn ich einmal die Verbindung aufgebaut habe, dann bleiben mir die Ressourcen für diese Verbindung reserviert im Netz. Beziehungsweise das Netz ist insgesamt eben so ausgelegt, dass das passiert. Na, wenn man sich das überlegt, was da eigentlich für Möglichkeiten bestehen, um so eine Garantie sicherzustellen, dann stehen hier die wichtigsten Varianten, die es gibt. Auch das sind wieder Themen aus den Rechnernetzen, in die ich nicht im Detail einsteigen kann, die zum Teil auch so historisch mal verfolgt wurden und dann wieder weniger benutzt wurden. Also das, was ganz oben steht, ist vielleicht das, was am allermeisten benutzt wird, wenn man ehrlich ist, nämlich schlicht und ergreifend abzuschätzen, was wird denn der Bedarf sein aufgrund langfristiger statistischer Beobachtungen und die Netzkapazität entsprechend auszulegen, dass die auf jeden Fall reicht oder ein bisschen mehr da ist als das, was man braucht. Das setzt natürlich voraus, dass man eine gewisse Vorhersage über den Verkehr im Netz hat und das lässt sich in der Praxis, so wird es heutzutage gemacht, wenn wir auch noch genauer anschauen, dadurch erreichen, dass die ganz großen Lasten auf dem Netz, also was weiß ich, YouTube zum Beispiel, die unglaublich viel Last auf dem Netz produzieren, dass die eben als Organisation auftreten, ihre eigene Infrastruktur haben und mit den Netzbetreibern eben auch aushandeln, was sie denn tatsächlich für Anforderungen haben. Dass die sozusagen ihre eigene Infrastruktur über das Netz legen und so eine Backbone-Verbindung von USA nach Europa nicht mit den individuellen Strömen leben muss, wo irgendjemand jetzt individuell was von YouTube abruft, sondern eben eine bestimmte Verbindung zwischen zwei großen YouTube-Hubs, die eben eine bestimmte Kapazität mit dem Netzbetreiber aushandeln, die wird bereitgestellt und der Rest ist YouTubes Problem. Damit lässt sich sehr, sehr viel machen und das ist im Wesentlichen das, wie es heutzutage auch gehandhabt wird. Was es an anderen Lösungen gibt, die hier stehen, ich sage vielleicht eine, die vorletzte noch mal ein bisschen dazu. Das hängt nämlich ein bisschen zusammen mit dem Ansatz, wie er heutzutage benutzt wird, ist Ressourcenmanagement. Das heißt, alle diese Router im Netz, die haben ja Managementfunktionen, bei denen kann ich viele Parameter einstellen. Ich kann unter Umständen bestimmte Verbindungen, physische Verbindungen, die da sind, dazuschalten, nutzen oder nicht, indem ich eben auf bestimmten Routern eine bestimmte Verbindung freigebe oder nicht. Und das bedeutet, es gibt Managementfunktionen, mit denen ich sozusagen die Ressourcen im Netz, also insbesondere die Bandbreite, die von A nach B geht, steuern kann. Und sinnvollerweise ist es natürlich so, dass wenn jetzt zum Beispiel die, was weiß ich, Fußball-Weltmeisterschaft ist in Südafrika, dass dann eben entsprechend durch Managementfunktionen das die richtige Kapazität bei den entsprechenden Servern von großen Anbietern bereitgestellt wird. Also dieses Overprovisioning und das Ressourcenmanagement hängen so ein bisschen miteinander zusammen. Idealerweise wird es dann auch stark automatisiert, dass eben ein Anbieter eben direkt von dem Ressourcenmanagement anfordern kann vom Netz, dass jetzt zum Beispiel eine bestimmte Konfiguration geschaltet wird, die vorweg ausgehandelt worden ist. Das sind aber alles so halb manuelle, teilweise automatisierte Prozeduren. Es gibt verschiedene Versuche, das komplett automatisch zu machen und das Netz sozusagen fähig zu machen, dass es mit Anforderungen umgehen kann. Im Prinzip so wie das Telefonnetz. Also beim Internet haben wir ja im Prinzip zunächst mal einfach bloß Pakete, die von A nach B geschickt werden. Beim Telefonnetz habe ich die Verbindung, die von A nach B aufgebaut wird. Und es gibt einen Versuch oder auch einen Standard, nicht bloß einen Versuch, der ist auch realisiert, im Internet sozusagen sowas wie das Telefonnetz aufzubauen, Verbindungen aufzubauen. Das nennt sich das Reservierungsprotokoll, RSVP. Dort kann ich im Prinzip eine Reservierung im Netz verlangen. Das heißt, ich habe einen Partner auf der anderen Seite, einen Server, und ich schicke eine Nachricht, die durch alle Router sozusagen läuft, die zwischen dem Server und dem Client sind. Details sind jetzt nicht so wichtig, in welche Richtung das läuft. Aber auf jeden Fall kriegen alle diese Router unterwegs sozusagen die Anfrage, ob sie diese Kapazität bereitstellen können und müssen entsprechend genau für diese Kommunikationssitzung die Ressourcen reservieren oder auch sagen, wir haben die Ressourcen nicht und das ablehnen. Und sobald die alle Ja gesagt haben, ist diese Verbindung reserviert, sozusagen wie im Telefonnetz, und ich kann damit arbeiten. Das ist genau der Fall, wo das Netz sozusagen über die Verbindungen viel mehr weiß als früher, was ich, oder als heutzutage im Netz, was ich schon gesagt habe. Das Ganze führt natürlich dazu, dass wenn man sich vorstellt, dass der YouTube-Verkehr sozusagen damit abgewickelt würde, dass wir doch einen sehr großen Overhead einfach an diesen Reservierungsmeldungen haben, dass die Router auch dann letztlich hardwaremäßig anders aufgebaut werden müssten, um damit umzugehen. Generell kann man auch ausrechnen, ist die Skalierbarkeit bei diesem Konzept ein grundsätzliches Problem. Wenn man viele Dinge, die das Internet so bequem bereitstellt, zum Beispiel irgendwelches Routing über alternative Routen, dort eben nur relativ schwierig unterstützen kann. Das heißt, es ist ein Ansatz, der standardisiert ist, den es gibt, der in bestimmten Spezialnetzen, Firmennetzen zum Beispiel, durchaus sinnvoll sein kann, den man deswegen auch kennen sollte, der aber, muss man sagen, in der Praxis jetzt keine große Bedeutung gewonnen hat. Eine zweite Idee, die auch nicht so tatsächlich an die Öffentlichkeit gekommen ist, aber intern im Netz an manchen Stellen schon benutzt wird, sind die sogenannten differenzierten Services, wo man so eine Art Güteklassen hat. Das heißt, ich habe von der Bandbreite, sagen wir, 50% für den Expressverkehr reserviert und 50% für den Economy-Verkehr. Und in den Expressverkehr lasse ich nur bestimmte Benutzer rein, dass die sozusagen eine bestimmte Dienstgüte auf jeden Fall garantieren können. Und dafür muss ich vielleicht einen Aufpreis zahlen, dass ich sozusagen ein Nutzer in diesem Expressdienst bin. Das funktioniert natürlich wesentlich einfacher, weil ich irgendwie bloß am Rand des Netzes irgendwie die Zulassung sozusagen regeln muss. Wie viele lasse ich denn jetzt noch in diese Klasse rein? In den Routern unterwegs sozusagen muss ich nicht so viel machen. Da schalte ich einfach die entsprechenden Anteile der Verbindungen durch. Allerdings ist natürlich jetzt der Stelle am Rand des Netzes, die jetzt einen Request zulässt, dort die Entscheidung zu treffen, darf man den jetzt reinnehmen oder nicht, ist auch nicht ganz so einfach, weil wir wollen ja die Qualität sicherstellen. Wenn der jetzt was zahlt extra, dann muss natürlich auch das sein, dass er dann die entsprechende bessere Qualität kriegt. Und das sozusagen global übers Netz zu garantieren, ist auch ziemlich kompliziert, eine ziemlich komplizierte administrative Aufgabe. Also auch das ist eine Sache, die nicht so hundertprozentig skaliert, die aber gut funktioniert zwischen großen Knoten im Netz, die eben miteinander eben in einer relativ überschaubaren Konfiguration kommunizieren. Da wird sowas auch gemacht, dass man eben einen Teil der Bandbreite sozusagen reserviert für deren Verkehr. Ja, und was natürlich total interessant ist, aber derzeit wohl schon wieder Technikgeschichte, vielleicht wird es auch irgendwann mal wieder so etwas Ähnliches geben, ist generell die Technologie umzustellen und eben nicht von dem IP, von der IP-Ebene sozusagen für die Datenkommunikation auszugehen, sondern grundsätzlich mal die Datenkommunikation anders aufzuziehen. Also keine IP-Router als die elementaren Bestandteile zu haben, sondern ja, Schaltelemente, Switches im Netz, die in der Lage sind, von vornherein, von der ganzen Architektur her, garantierte Verbindungen zu schalten. Also eine Technologie, die da entwickelt wurde, die sehr viel Aufwand gesteckt wurde, ist zum Beispiel ATM, der asynchrone Transfermodus, was tatsächlich auch noch im Backbone-Bereich des Internet eine gewisse Rolle spielt und ursprünglich dafür gedacht war, dass ich auch als mit ATM-Wählverbindungen, auch als einzelner Client, eine bestimmte Verbindung schalten kann, wie im Telefonnetz, bloß eben nicht bloß 64 Kilobit, sondern ich kann ja auch mit 2 Megabit und einem bestimmten Jitter oder so verlangen. Und die Vermittlungsstellen, diese Switches, sind sozusagen hochgerüstete Versionen dessen, was man unter einem Telefonswitch sich vorstellen kann, einer Vermittlungsstelle im Telefonnetz, die aber eben mit sehr kleinen Dateneinheiten arbeiten, die sehr flexibel zusammengesetzt werden können. Da gibt es, wie gesagt, technisch einen sehr, sehr großen Aufwand. Das ist auch nicht jetzt irgendwie im Labor bloß gewesen, sondern die Telekom und Vodafone, wie sie alle heißen, die haben tatsächlich ATM-Switche in ihren Vermittlungsstellen stehen gehabt, haben die zum Teil auch noch für Spezialzwecke, also keine wirklich ganz tote Technologie, aber die Idee, dass das sozusagen das Internet ersetzt, hat sich nicht realisiert, einfach weil die Technologie am Anfang zu teuer gewesen wäre, um Alternativen zum Internet zu bieten. Und dadurch ist es so in der Nische stecken geblieben. Aber man darf das auch nicht vergessen, also auch auf der Netzseite gibt es natürlich grundsätzlich radikal andere Ansätze, dass man die ganze IP-Schicht sozusagen über Bord wirft und vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Internet der übernächsten Generation, das dann vielleicht wieder Anleihen an diesem ATM nimmt. Also wenn man sozusagen darüber nachdenkt, ist das auf jeden Fall eine Quelle, wo man gut nachlesen kann. Da sind sehr viele schlaue Gedanken schon reingegangen. Ja, jetzt haben wir also viel über die Architektur allgemein geredet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Internet eben die Tatsache ist, mit der wir leben müssen, so wie es jetzt gebaut ist. Wie kann man denn darüber praktisch Realzeit-Datentransport realisieren? Also nur noch mal zur Erinnerung, wenn wir das Internet annehmen, dann gibt es natürlich das IP-Protokoll, das müssten eigentlich alle kennen, wo ich Pakete von einer Adresse zu einer anderen übertrage. Das heißt, im Wesentlichen steckt in dem Paket eine Adresse drin, wo es hinkommen soll. Und die Router haben im Prinzip ihre eigene Entscheidung, lokal zu treffen, was der beste Weg ist, um das Paket an diese Adresse zu bringen. Ein Problem oder viele Probleme, die werden verursacht dadurch, dass wir natürlich nicht genau wissen, welchen Weg das einzelne Paket durchs Netz nimmt und was unterwegs alles passieren kann. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass das nächste Paket einer Datenverbindung wesentlich langsamer ist als das direkt zuvor geschickte, weil es zum Beispiel einen anderen Weg genommen hat oder weil unterwegs irgendwo ein weiterer großer Datenburst irgendwo passiert ist. Das heißt, es kann uns passieren, dass wir die Reihenfolge der Pakete bei der Ankunft nicht mehr in der Reihenfolge haben, wie sie geschickt wurden. Das ist natürlich gerade bei Video oder Audio zunächst mal sehr ärgerlich. Und es kann uns auch passieren, dass Pakete verloren gehen. Das löst man in der großen Zahl der Fälle einfach durch ein weiteres Protokoll, durch das Transport Control Protokoll, das TCP, das genau dafür sozusagen gebaut ist, wo eine Verbindung zunächst mal aufgebaut wird, aber eine Verbindung nur zwischen den Clients, also zwischen dem Server und dem Client zum Beispiel, also zwischen den Randgeräten des Netzes, das Netz selber weiß nichts davon. Und eine Verbindung heißt, also wir wollen jetzt Pakete miteinander austauschen und wir einigen uns auf eine Art und Weise, wie wir die Pakete nummerieren. Und jedes Paket kriegt eine fortlaufende Nummer und es kommen Bestätigungen zurück, ob die Pakete angekommen sind. Pakete, die nicht angekommen sind, werden nochmal übertragen. Ich kann auch als Empfänger sagen, halt, jetzt hör mal auf zu senden oder fang jetzt wieder an. Also eine Flow Control mit drin. Das ist ein sehr schönes Protokoll, das zunächst mal natürlich auch einen Verbindungsaufbau am Anfang erfordert. Da steht hier Three-Way Handshake, das ist, glaube ich, auch was in Rechnernetzen bestimmt vorkommt, dass diese klassische Prozedur, wenn Sie mit mir einen Termin vereinbaren, dann sagen Sie zu mir irgendwie, Sie wollen einen Termin nächste Woche, dann schicke ich einen Vorschlag zurück und dann müssen Sie mir bitte aber auch noch bestätigen, dass Sie jetzt diesen Vorschlag akzeptieren. Das heißt, wir haben drei Kommunikationsbeziehungen, um dann wirklich zu sagen, okay, jetzt sind wir uns einig geworden über den Termin. So ähnlich funktioniert das mit dem Verbindungsaufbau auch. Und der kann natürlich auch fehlschlagen einfach. Es kann natürlich passieren, dass schon in dem Verbindungsaufbau irgendwelche Nachrichten verloren gehen. Probiert man es noch ein paar Mal. Und wenn da keine Antwort kommt, dann muss man aufgeben. Also das ist das Transport Control Protocol, TCP. Jetzt haben wir natürlich hier mit Audio-Video-Strömen zu tun. Und das können Sie gerne mal probieren, oder werden Sie wahrscheinlich auch in den Übungen probieren müssen, wenn Sie jetzt Realzeitnachrichten über Audio-Video übertragen. Das geht alles wunderbar über TCP übertragen, dann geht das alles wunderbar, solange das Netz sehr schön in der richtigen Bandbreite für Sie zur Verfügung steht. Es ist sehr ärgerlich, wenn es losgeht, dass bestimmte Pakete neu übertragen werden. Das bedeutet nämlich, dass sozusagen Ihre Verbindung sozusagen hängen bleibt, bis das nächste Paket, das jetzt irgendwie verloren gegangen ist, bis das wieder nachgeholt worden ist. Das heißt, verloren gegangene Pakete nachzuholen, ist eigentlich gar nicht das, was wir wollen, sondern wir sollten vielleicht eher damit leben, dass wir sagen, das Paket ist weg und wir müssen eben trotzdem irgendwie weiterspielen, statt jetzt das Abspielen anzuhalten. Das heißt, TCP ist für Datentransport absolut nicht adäquat. Also da kann ich lange Geschichten erzählen, führt jetzt vielleicht zu weit, ich habe mit solchen Sachen in der Industrie gearbeitet, auch mit ATM-Technologie eben. Dass TCP auch auf superschnellen Verbindungen, wir hatten 155 Megabit pro Sekunde, trotzdem dazu führt, dass das Video stecken bleibt. Weil irgendwo, auch wenn die Verbindung so schnell ist, dann wird irgendwo ein Puffer ganz schnell voll und es geht ein Paket verloren. Das TCP fängt an nachzuübertragen und schafft es auch die Verbindung ganz schnell zum Stocken zu bringen. Also das ist für Datentransport zunächst mal nicht die beste Wahl. Na, was macht man in den Standard-Internet-Protokollen, wenn man schaut, was es sonst noch gibt? Es gibt eins, das sich sehr gut eignet, das UDP. Das hat aber natürlich wieder bestimmte Nachteile. Das User Datagram Protocol. Das ist super einfach. Da gibt es diesen Verbindungsaufbau nicht, sondern es ist wirklich eigentlich das nackte Internet sozusagen. Ich schicke ein Paket von Daten und sage an eine bestimmte Adresse. Keine Verbindung, ist verbindungslos. Ich habe keinerlei Kontrolle darüber, ob es angekommen ist oder nicht, was ich geschickt habe. Das ist also im Prinzip unzuverlässig. Ich habe keine Steuerung über den Ablauf, also keine Flow Control. Und was kann ich da noch reinschreiben in so ein UDP-Datagramm? Nicht so furchtbar viel noch, außer der Adresse. Ich kann im Prinzip schreiben, an welche Anwendung das auf dem Zielsystem adressiert ist, also eine Portnummer. Und ich kann noch, um die Integrität der Daten sicherzustellen, eine Prüfsumme reinschreiben. Das war es aber im Prinzip. Das ist zunächst mal für Medientransport schon die bessere Wahl, weil es eben sehr effizient ist, dieser ganze Protokollaufwand weg ist. Allerdings haben wir natürlich jetzt solche Aufgaben wie den Flow Control, den ich ja unbedingt brauche. Also gerade bei Video will ich ja sagen, stopp, es hat gerade geklingelt, ich muss an die Tür gehen und danach will ich wieder weiterspielen. Und ich muss natürlich auch mit dem Paketverlust oder dieser Unzuverlässigkeit des Netzes irgendwie umgehen. Das muss natürlich irgendwo auf einer anderen Protokollebene passieren. Aber auf der untersten Ebene ist das UDP zunächst mal ein interessanter Kandidat. Was man nicht ganz vergessen darf, ist, dass wir natürlich ein Protokoll haben, eine Ebene höher, das HTTP, das ja sehr gut eingeführt ist im Web und über das man natürlich auch Audio-Videodaten übertragen kann. Das heißt, ich hole mir einfach über einen HTTP-Request, über einen GET, das nächste Stück meiner Mediendaten. Also im Prinzip, genauso wie ich mir eine Webseite hole, hole ich mir einfach ein Stück Audio oder Video. Das geht im Prinzip ganz gut. Es gibt zum Beispiel für MP3 eine Technik, die weit verbreitet ist, das Shoutcast, das genau so funktioniert, das über HTTP überträgt. Man muss natürlich sehen, das Ganze ist, HTTP wird technisch über TCP übertragen. Das heißt, es ist ein sehr großer Aufwand letztlich, Rechenaufwand dahinter. Und wenn ich jetzt wirklich große Datenmengen in einem großen Netz übertragen will, dann ist einfach in der Summe eine sehr große Verschwendung sozusagen von Arbeit rein für diese für das Aufbauen und Kontrollieren der Verbindungen da. Und die ganz hohen Bandbreiten für Videos sind damit auch sehr schwer zu erreichen. Aber für so eine Audioverbindung, eine Textverbindung zum Beispiel oder eine Sprachaudioverbindung ist es durchaus denkbar. Ja, was macht man jetzt, um sozusagen auch bei großen, was weiß ich, HD-Videodaten, die übers Netz kommen, vorwärts zu kommen? Dort gibt es eine Reihe von Protokollen. Eins davon ist dieses RTP. Das ist nun spezialisiert für Realzeit-Datentransfer übers Netz, das Real-Time Transport Protocol. Das klingt natürlich jetzt mal ganz toll, so als würde das alle Probleme lösen. Muss man aber gleich aufpassen. Transport Protocol ist ein bisschen zu viel gesagt vielleicht. Aber es ist speziell entwickelt für Streaming-Daten, ist ein IETF-Standard. Und was das macht eigentlich, ist nichts anderes, als den Paketen ähnlich wie bei TCP eine Sequenznummer zu verpassen und zusätzlich einen Zeitstempel, wann sind die geschickt worden, und auch nochmal detailliert den Sender zu identifizieren, insbesondere die Anwendung auf dem Sender, die die Zeitbasis enthält. Also das ist nicht bloß der Host, von dem das kommt, sondern wirklich der konkrete Videostrom, der ausgespielt wird, der eben jetzt eine bestimmte Datenrate benötigt. Die kann ich also genauer spezifizieren, also nicht bloß jetzt mit Portnummer oder so. Das Ganze sind also eigentlich bloß Zusatzinformationen, die zu einem UDP-Paket dazukommen. Ganz wichtig ist, das RTP klingt zwar so toll, Real-Time Transport, aber es ist natürlich nicht so, dass ein Netz jetzt, weil es RTP unterstützt, irgendwie besser geeignet wäre für Realzeitübertragung. Das Netz bleibt genau das Gleiche. Das Einzige, was passiert, ist, dass die beiden Geräte, die übereinander, also der Server und der Client, die Daten austauschen, dass die ein bisschen Zusatzservice haben zum reinen UDP-Protokoll. Die können Pakete drüber schicken und wissen noch ein bisschen mehr, als das UDP ihnen garantieren würde. UDP sagt zum Beispiel gar nichts über Sequenznummern oder Ähnliches. Und genau das, was man braucht, um sozusagen eine Realzeit-Transportverbindung zu steuern, das wird sozusagen durch das Minimum an Informationen mitgeliefert. Also Quality-of-Service-Garantien, dafür ist RTP nicht zuständig. Das ist aber was, das in den ganz großen Architekturen, die wir auch nochmal ganz kurz ansprechen werden heute, also die QuickTime zum Beispiel oder der Real-Systems-Architektur, dort wirklich benutzt wird. Also das ist jetzt wirklich Realität im Netz. Also muss ich das so vorstellen, dass die Daten, die Sie dann wirklich übertragen, also die Payload hier, dann mit einer ganzen Menge von Headern versehen wird. Also wenn Sie sich vorstellen, dass das bloß 20 Bytes sind, dann ist natürlich die Header-Information schon mehr als die Payload. Sinnvollerweise sind die Pakete so ein bisschen größer. Und da gibt es natürlich zuerst mal den IP-Header und den UDP-Header, die vorne drankommen. Und dann wird einfach noch ein weiterer Header mit dran gesetzt, das ist der RTP- und RTP-Header, bevor die Payload kommt. Also im IP-Header ist klar, was da drin steht, die Quelle und das Ziel, die Adressen, wie lang sind die Daten, und das kann auch eine Lebenszeitindikator haben. Im UDP stehen noch Portnummern drin und eine Prüfsumme. Und das ist das, was im RTP-Header dann steht. Da kann man noch reinschreiben, welche Art von Payload das ist, die übertragen wird, also welcher Codec das ist. Das muss nicht unbedingt festgelegt werden, weil das ja vielleicht auf einer anderen Ebene vorweg ausgehandelt worden ist, aber da kann man es reinschreiben. Ganz wichtig sind die Sequenznummern, das heißt, ich habe 16-Bit, um die aufeinanderfolgenden Pakete durchzunummerieren, und dann weiß ich eben als Empfänger, wann ein Paket verloren gegangen ist. Kann ganz wichtig sein, damit ich die Synchronisierung richtig mache. Ich habe einen Zeitstempel, das heißt, ich weiß, wo die in der zeitlichen Reihenfolge hingehören. Ich kann also zum Beispiel zeitliche Lücken zwischen zwei Paketen damit sozusagen erkennen. Und wie gesagt, ich habe diese Synchronisationsquelle, die SSRC, das ist die Basis sozusagen für die Zeitstempel. Die kann ich mit einem speziellen Identifier, der ziemlich lang ist, ausdrücken. Und das ist jetzt nicht bloß der Host, sondern das ist wirklich eben dann eine bestimmte Anwendung, die einen bestimmten Film in einer bestimmten Session zum Beispiel abspielt. Und dieses CSRC, das gibt es relativ selten. Das ist interessant, wenn man mehrere Datenquellen zusammenmischt. Das gibt es manchmal zum Beispiel, wenn hochqualitativer Inhalt aus einem Strom und einem Hilfsstrom erzeugt wird, ist aber im Prinzip relativ selten. Könnten auch mehrere solche Contributing Sources sein. Ja, wie geht denn die Qualität von dem Strom überhaupt sozusagen sicherzustellen? Was kann ich da machen? Also ich kann natürlich das Netz besser machen, klar, aber das Netz habe ich sehr oft nicht in der Hand. Das heißt, eine ganz wichtige Sache, um die Qualität von Streaming sicherzustellen, sind natürlich die Clients bzw. der Server, die Software auf Server- und Client-Seite, insbesondere dort diese Codecs, die nun das Codieren und Dekodieren übernehmen. Die sollten versuchen, intelligent mit den Eigenschaften des Netzes umzugehen, insbesondere mit ihren Puffern. Und da gibt es eine Vielzahl von Techniken, über die ich jetzt auch nicht im Detail was sagen kann, aber ich will ein paar Ideen zunächst mal vermitteln. Das ist tatsächlich eine Stelle, an der sehr, sehr viel erreicht werden kann durch geeignete, geschickte, intelligente Strategien. Wenn Sie an sowas wie Skype zum Beispiel denken, die also Peer-to-Peer-Netztechnologien benutzen, um mit Netzengpässen geschickt umzugehen. Das System hat zum Teil seinen Erfolg schon darauf zurückzuführen, dass es eben sehr intelligent auf der Client-Seite mit eben den Problemen des Netzes auch umgeht. Schön wäre es natürlich, wenn das Netz einen konstanten Delay mir anbietet, dann brauche ich überhaupt keinen Puffern, weil dann haben wir genau zeitliche Synchronizität zwischen dem sendenden Rechner und dem empfangenden Rechner. Das wäre sehr schön. Eigentlich brauche ich meine Puffer vor allem dafür, dass das Netz sozusagen Verzögerungen hat, die schwanken. Das heißt, ein Paket wird abgeschickt beim Server, kommt bei mir zu einem bestimmten Zeitpunkt an, und das nächste Paket braucht jetzt ein bisschen länger. Damit das funktioniert, muss ich, wenn erstes Paket schon mal ein bisschen früher gespeichert haben, beziehungsweise mit dem Abspielen später anfangen, um diese Verzögerung auszugleichen. Wenn das nächste Paket dann schneller kommt, dann kann ich natürlich meinen Puffer füllen. Und man sieht, dass diese Schwankungen des Delays, eigentlich die Schwankungen der Verzögerung, sind eigentlich das, was die Puffergröße bestimmt. Jetzt kann ich natürlich zunächst mal mein Netz irgendwie beobachten und versuchen auszurechnen, was ist denn der richtige Puffer, den ich brauche. Da gibt es verschiedene Regeln. Also ich kann entweder mit so Faustregeln arbeiten, sagen, das ist ungefähr der DSL-Anschluss, also wenn man ungefähr diese Puffergröße wird schon reichen. Ich kann tatsächlich Testübertragungen machen, also die Delays mal messen über eine gewisse Zeit, was ich ja zum Beispiel bei Videokonferenzen oder so durchaus anbieten kann, dass man das Netz zuerst mal austestet und dann eben die Puffer entsprechend einstellt. Und das ist schon eine Form der Adaptivität eigentlich, aber Adaptivität, bevor man anfängt, den Inhalt zu übertragen. Genauso kann ich natürlich während der Inhaltsübertragung vergleichen, was macht denn das Netz jetzt, und adaptiv meinen Puffer versuchen anzupassen oder andere Parameter anzupassen. Wir haben natürlich immer das Problem, einerseits wollen wir die Puffer möglichst klein halten, weil ein großer Puffer heißt große Verzögerung, heißt, dass es also weniger Realzeitcharakter hat, auch das Speicherplatz natürlich benötigt wird. Und wenn der Puffer zu klein ist, weil die Delays eben zu groß geworden sind, um das mit dem Puffer auszugleichen, dann läuft der leer und mein Abspielgerät, meine Abspieleinheit kann nichts mehr anzeigen. Ja, wie kann ich denn jetzt auf der Client-Seite mit dem umgehen, dass das Netz eben variierende Verzögerungen hat und auch Pakete verliert? Also man kann sich das so vorstellen, da ist der Empfänger, da ist der Sender, die schicken brav ihre durchnummerierten Nachrichten, 1, 2, 3, 4 schickt der Sender los. Der Empfänger hat seinen Puffer und kriegt aber die Nachricht 2 nie, der kriegt 1, 3, 4. Die Frage ist, was machen wir denn damit, dass das 2 jetzt irgendwie verloren gegangen ist? Es gibt also wieder die verschiedenen Möglichkeiten, so die TCP-Strategie wäre, hier gleich Stopp zu schreien und zu warten, bis das 2 gekommen ist, das 2 auszuspielen und dann erst auf 3 zu gehen. Das heißt, hier sozusagen den ganzen Prozess darauf abwarten zu lassen, sozusagen, dass das, die Information komplett ist. Sowas macht guten Sinn, wenn ich jetzt ein Programm übertrage, macht aber keinen Sinn bei einem Video, das kommt. Dort ist es schlauer, dieses Paket 2 einfach zu ignorieren. Da muss ich es natürlich irgendwie ersetzen. Und da gibt es auch zwei grundlegende Möglichkeiten. Das eine ist schlicht die letzte Informationseinheit, die ich habe, zu wiederholen. Dann ruckelt es vielleicht einmal das Bild so ein bisschen, aber man hat eine gewisse Chance, dass das zumindest einen vernünftigen Bildeindruck hat. Oder auch, nachdem ich ja an der Stelle 1 und 3 habe, eine Interpolation zwischen den beiden zu bilden, was natürlich deutlich eleganter ist. Das Ganze geht natürlich nur in Grenzen. Also wenn man natürlich jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verloren gehen, ich kriege erst wieder 9, dann kann es schwieriger werden. Und was man auch sieht, ist, dass natürlich diese Pakete, die da geschickt werden, dass die geschickterweise nicht irgendwelche Einheiten aus dem Datenstrom sein sollten, sondern dass die zum Beispiel bei einem MPEG-Strom auf diese Einheiten der MPEG-Kodierung eingerichtet sein sollten. Dass die also diese berühmten I-Frames, P-Frames, B-Frames, jeweils in einer geschlossenen Anzahl enthalten sollten. Also dass so ein Paket nicht ein halbes iFrame ist, dann habe ich natürlich große Probleme, das wieder nachher zu rekonstruieren. Aber wenn da ein ganzes iFrame zum Beispiel in einem Paket ist und in drei wieder ein ganzes iFrame und das zwei ist ein P-Frame dazwischen, dann ist es nicht so furchtbar schwierig, zwischen den beiden iFrames zu interpolieren. Können natürlich auch mehrere Frames in einem Paket sein, aber wichtig ist, dass die Grenzen der Pakete, die da geschickt werden, eben zusammenpassen mit dem Codec. Ja, also das war also jetzt ein bisschen was über Verlust von Paketen, aber wenn ich jetzt, wie vorher gesagt, eben den schwankenden Delay ausgleichen will, da gibt es auch verschiedene Techniken. Also eine ist zum Beispiel, den Puffer so auszustatten, dass er eine Vorwarnung gibt, bevor er wirklich über- oder unterläuft. Das heißt, wir haben in dem Puffer, wenn man sich das so vorstellt, wirklich wie eine Warteschlange, da kommen das Daten vom Netz, da gehen sie an den Player. Dort habe ich mit einem gewissen Sicherheitsabstand nach oben und unten sozusagen Wassermarken für niedrigen Stand und für hohen Stand. Und ich merke sozusagen, wenn der Puffer anfängt voll zu laufen oder wenn er anfängt leer zu laufen und kann darauf reagieren. Zum Beispiel dadurch, dass ich den Puffer eventuell, wenn er anfängt voll zu laufen, vergrößere, ist eine Möglichkeit. Noch besser ist es natürlich, wenn ich dem dem Server sagen kann, irgendwie er soll seine Übertragungsrate reduzieren. Also wenn ein Puffer voll läuft, ja, dann habe ich also dann kommt das zu schnell, dann würde ich sagen, reduziert es. Beziehungsweise wenn das nach unten leer läuft, dann kommen die zu wenig, dann kann der versuchen, schneller zu schicken sozusagen. Schaut, ob das übers Netz rüberkommt. Oder er kann auch die Qualität reduzieren, indem er zum Beispiel die Framerate zurückfährt. Das wären also adaptive Verfahren, die sozusagen anhand des Puffers, des Verlaufs im Puffer, versuchen zu erkennen, jetzt ist eine Situation erreicht, in der wir versuchen müssen nachzuregeln und dann an einer der vielen Stellen, entweder nur im Client, was aber wenig hilft, oder in Zusammenarbeit mit dem Server, eben die Übertragungsrate einstellen. Ja, damit sowas funktioniert, ist es natürlich auch gut, wenn man möglichst viel, gerade als Server, möglichst viel Feedback kriegt, was jetzt tatsächlich bei den Clients angekommen ist. Bei TCP ist das ganz primitiv, ne? Da wird einfach gesagt, Paket ist angekommen, Bestätigung, und dann weiß ich, dieses eine Paket ist angekommen. Das ist für Realzeit nicht so angemessen. Darum gibt es hier ein Real-Time-Control-Protokoll, RTCP, das also auch so ein bisschen wie TCP klingt, aber auch da wieder ein bisschen einen anderen Charakter hat. Also da geht es nicht um den Verbindungsaufbau, sondern es geht um die Steuerung der Übertragung. Also was da rauskommt, ist im Wesentlichen ein Bericht in der Streaming-Session sozusagen für alle Teilnehmer, wie zurzeit die Übertragung funktioniert. Das heißt, ich kriege raus, zum Beispiel, wie viele Pakete verloren gegangen sind, was die effektive Bandbreite ist, in der tatsächlich Datenrate, in der tatsächlich die Daten ankommen, solche Informationen. Das heißt, das Feedback über die Qualität der Übertragung. Und das ist natürlich für die Codecs ausgesprochen interessant. Also wenn jetzt ein Server mehrere Clients gleichzeitig bedient, dann kann er zum Beispiel feststellen, ob das eben ein globales Problem ist, das immer für alle Clients gilt oder ob es zum Beispiel nur auf einer bestimmten Verbindung besteht. Kann also sehr hilfreich sein, um die entsprechenden Gegenmaßnahmen zu treffen. Und es ist auch so, auch da wieder, dass wir in dem RTCP eben wissen müssen sozusagen, auf welche Quelle sich so ein Bericht bezieht. Das heißt, da ist auch eine genaue Spezifikation der Synchronisationsquelle da, die jetzt nicht unbedingt ein Rechner sein muss, sondern ein abstrakter Name ist, der auch auf einen anderen Rechner umziehen kann. Dann ist es so, dass ich die Teilnehmer in der Session, also jetzt kommt die Session eben wieder ins Spiel, tatsächlich kenne. Also ich kann in dem Sinn als Server sozusagen erkennen, wie viele Clients da dranhängen und dementsprechend auch mich einrichten darf. Also das ist im Prinzip ein, ja, sozusagen ein Monitoring-Übertragungs-Beobachtungsprotokoll. Ein drittes Protokoll, das in dieser Familie so ein bisschen eigentlich gehört, die mit R da angehen von Internetprotokollen als IETF-Standards, ist das RTSP. Und das ist eine Sache, die tatsächlich spezifisch für Streaming Media ist. Es gibt es auch schon ein paar Jahre, aber sehr alt ist es. Also ursprünglich schon über 10 Jahre, aber die letzte Version eben seit 2004. Das RTSP füllt jetzt die letzte Lücke eigentlich, die wir noch haben. Ich habe ja vorher gesagt, wenn da so Streaming-Daten gesendet werden, dann wissen wir also jetzt, wie die nummeriert werden. Timestamps, dass der Empfänger weiß, was eventuell verloren gegangen ist, wie die Synchronisation ausschaut. Wir haben einen Bericht darüber, wie sozusagen insgesamt in so einer Sitzung die Qualität zurzeit läuft. Was wir aber nicht hatten bis jetzt, ist die Möglichkeit, dass ein Client sagen kann, stopp, ich will jetzt anhalten, Pause oder Fast Forward oder sowas. Und das ist genau die Lücke, die mit dem RTSP gefüllt wird. Das heißt, simpel gesagt, rtsp.org, das ist zumindest gestern nicht mehr ansprechbar war, aber das eigentlich geben müsste, hat man geschrieben, dass das sozusagen die Fernbedienung für den Videorekorder übers Internet ist. Also kann man sich ganz gut vorstellen. Das funktioniert prinzipiell unabhängig von allen den anderen Protokollen, wird aber oft natürlich damit kombiniert, dass man RTP für den Transport benutzt. Und hat so eine gewisse Ähnlichkeit, also von der ganzen Aufbau her mit HTTP. Also was kann ich denn damit tun? Ich kann natürlich auch mehrere Teilnehmer in der Konferenz zusammenschalten, damit sie eine Einladung haben. Das ist vielleicht ganz interessant für Videokonferenzen, wobei man dafür eher andere Protokolle benutzt. Das Hauptding ist tatsächlich Control, also Steuerung von Videoverbindungen, wobei die Verbindung auch für ganze Bündel von Verbindungen, also zum Beispiel Audio und Video, die vielleicht auf zwei separaten Connections sozusagen laufen, zwei separate Verbindungen sind, die separat nummeriert werden, für die gemeinsam eine Steuerung zu haben. Und eben auch den Server zu steuern dabei. Und ich kann auch Eigenschaften so ein bisschen einstellen, aushandeln, also zum Beispiel bei einem Live-Strom das Fast-Forward außer Gefecht setzen. Auch das kann man mit dem RTSP einstellen. Also die wichtigsten Methoden, die es da gibt, die stehen hier und die sind auch so groß geschrieben, weil sie so ähnlich sind wie Get und Post und so weiter. Die ganze Syntax funktioniert so ein bisschen wie HTTP. Also ich kann ein Setup machen. Das heißt, ich will jetzt einen Strom übertragen und eine RTSP-Sitzung erzeugen. Dann Play, ganz klar. Ich will also die Datenübertragung starten. Über Play kann ich auch sagen, ich will es nicht bloß 1:1 spielen, sondern zum Beispiel mit doppelter oder vierfacher oder was Geschwindigkeit. Ich habe die Pause-Möglichkeit, das sind also alles ganz einfache Dinge. Dann kann ich natürlich wieder Play machen, wenn ich Pause gemacht habe. Interessant ist, dass es auch die Möglichkeit eines Redirects gibt. Das heißt, ich kann die Sitzung, so wie sie ist, umziehen auf einen neuen Server, was unter Umständen interessant sein kann, wenn ein Server unter Überlast gerät. Und ich habe die Möglichkeit, eine Sitzung, die zum Beispiel mit Pause angehalten ist, bei der keine Daten übertragen werden, am Leben zu halten, indem ich einfach bloß sage, ich bin da. Und Teardown ist das Ende einfach, wo man sagt, die Sitzung wird beendet. Und Sitzung ist auch da jetzt wieder natürlich nur zwischen den beiden Endgeräten. Das Netz kriegt in der Regel nichts davon mit, dass RTSP läuft. Und ganz grob muss man sich das so vorstellen, also der Client ruft zum Beispiel über einen Webserver auf, ich will jetzt eine Videoverbindung haben und dann sind zwei Server involviert, die natürlich auch die gleiche Maschine sein können, Audio- und Videoserver. Und dann schickt der Client die entsprechenden Setup-Nachrichten an die beiden Server, schickt dann Play an die beiden Server und dann werden natürlich die Daten übertragen. Am Schluss schickt er ein Teardown. Also eigentlich extrem einfach, so wie man sich das vorstellt. Das sind aber jetzt spezielle Protokolle, die nicht in allen Realisierungen, weit verbreiteten Realisierungen benutzt werden. Also eine Sache sollte man zum Beispiel erwähnen, dass es durchaus andere Alternativen gibt. Also zum Beispiel hat Microsoft eine eigene Protokollsuite für den Microsoft Media Server, die auch so eine Vorverhandlung über TCP hat, wo zunächst mal ausgehandelt wird, wie Datenpakete und Steuernachrichten übertragen werden. Die Steuernachrichten werden auch alle über TCP übertragen. Und die probieren sozusagen der Reihe nach verschiedene Protokolle aus. Es gibt ein Mediaserver-Protokoll, das über UDP geht, also was so im Prinzip ähnlich wie das RTP funktioniert. Dann gibt es auch eins, das über TCP geht, abhängig davon, wenn das kann das als nächste Option, also wie das UDP möglich ist oder nicht, kann das verwendet werden. Ich kenne die Kriterien genau nicht, nach denen das TCP ausgewählt wird. Was interessant ist, dass man auch über HTTP schicken kann. Das leuchtet mir wieder ein, warum es die Möglichkeit gibt, weil natürlich möglicherweise bestimmte Portnummern nur freigeschaltet sind und HTTP ist in der Regel immer freigeschaltet. Und wenn ich Video über HTTP sozusagen tunneln kann, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, mit der ich das durchbekommen kann. Und es gibt durchaus auch spezielle Lösungen für Broadcast, also fürs Verbreiten an ganz viele Clients, wobei Broadcast nicht ganz der richtige Bezeichnung ist, weil es derzeit also mehr so Multicast ist, eine bestimmte Zahl von Clients. Auch da will ich gar nicht jetzt ins Detail gehen und kenne mich auch nicht aus wirklich dabei. Was ich an der Stelle bloß sozusagen meine mit dieser Folie ist, sehr schön, dass es eben die IETF-Standards gibt und so weiter, aber in der Praxis werden natürlich auch ganz proprietäre Lösungen gemacht, die dann, wenn sie den entsprechenden Marktbeeinflussung haben, natürlich auch wieder sowas wie Standards sind. Und die Microsoft Media Server Protokolle sind natürlich eine Sache, die man nicht vernachlässigen kann, sondern die ja, so ungefähr 50% Marktanteil im Streaming ja tatsächlich umfassen. Ja, aber Marktanteile bei Streaming rede ich dann nachher auch noch ein bisschen. Also die Themen, die uns jetzt noch bevorstehen, und zwar aber nach der Pause natürlich, ist einerseits ein bisschen drüber nachzudenken, wie man denn Skalierbarkeit von einem Strom, der an viele Teilnehmer geschickt werden kann, wie man das sicherstellen kann, was dafür theoretische Konzepte gibt und was man in der Praxis macht. Und dann noch so ein ganz kleiner Überblick, habe ich gerade angedeutet, über den Markt. Was sind denn tatsächlich die Streaming-Lösungen, die so in der Praxis eingesetzt werden? Ja, machen wir 10 Minuten Pause oder ein bisschen mehr, so 5:30 würde ich sagen, nach der Uhr. Dort oben treffen wir uns wieder und dann kommen die zwei Kapitelchen noch. Ja, bis nachher. Ja, machen wir weiter. Ich habe versprochen, dass um das Thema Skalierbarkeit geht und da steht das Wort Multicast dahinter gleich. Schauen wir uns gleich nochmal an, was das ist. Also ein Thema, das irgendwie sehr einleuchtet, ist das sogenannte Splitting. Wenn Sie an einen Videoserver denken, der nun die Aufgabe hat, eine bestimmte Zahl von Videoströmen auszuspielen zu den Konsumenten dieses Dienstes, dann ist es ganz offensichtlich, dass der eine bestimmte Begrenzung hat. Also das geht letztlich bis auf ganz einfache physikalische Eigenschaften zurück, dass da eben eine bestimmte Geschwindigkeit nur da ist, mit der die Köpfe zugreifen können. Und der kann einfach nicht beliebig viel Ströme in gleicher Qualität liefern. Das ist eine Sache, dass man also dann auf jeden Fall mehrere Server brauchen, um viele Clients zu bedienen. Das zweite ist, dass die Clients ja unter Umständen an ganz verschiedenen Stellen sitzen und die einen in, zum Beispiel in Europa, die anderen in den USA. Das heißt, es macht guten Sinn, erstens mehrere Videoserver zu haben und zweitens die auch geografisch zu verteilen. Und das ist so die Grundidee. Also wir haben irgendwo einen Encoder natürlich, der die Quelle produziert und dann haben wir einen Server, der jetzt in dem Beispiel in der EU zum Beispiel steht, der Quellserver, an dem hängen bestimmte Clients, eine bestimmte Zahl, die er verarbeiten kann. Und dann gibt es sogenannte Splitter-Server, das sind im Prinzip Kopien sozusagen, die verwalten Kopien dieser Quelle und verbreiten die selber wieder an Clients weiter. Das könnten auch mehrere Splitter natürlich für die EU sein oder es könnten auch im gleichen Rechenzentrum mehrere Videoserver stehen, die als Splitter dienen. Besonders interessant ist natürlich die Kombination damit, wenn die eben in anderen geografisch weit entfernten Gegenden sind, also jetzt hier plastisch dargestellt, dass einer in Japan ist und einer in den USA zum Beispiel. Das bringt natürlich enorm viel, weil wir an der Stelle den Verkehr von der Quelle zu dem Splitter sozusagen nur einmal die Daten sozusagen, diese Videoinformationen übertragen müssen und dann das Verteilen an die Clients geht hier lokal in Japan. Und so haben wir also diese beiden Effekte. Einerseits, dass diese Langstreckenverbindungen eben dünner sind sozusagen und andererseits, dass dieser eine Server eben jetzt nicht neben Beispiel 9 bedienen muss, sondern eben plus 5. Und das lässt sich natürlich auch hochskalieren, das ganze Modell. Diese Grundidee wird noch viel weiter getrieben in der Praxis. Und da sind wir jetzt wirklich nicht bei irgendwelchen abstrakten Standards, sondern bei Dingen, die ganz real, ganz wichtiges Geschäft sind, in den sogenannten Content Delivery Networks. Das ist sowas Komisches, diese CDNs, die sind Dinge, mit denen jeder alltäglich arbeitet, die aber relativ wenig Wahrnehmung sozusagen in der Öffentlichkeit haben. Wahrscheinlich ist das ein gutes Zeichen, weil die relativ gut funktionieren. Das ist im Prinzip die gleiche Idee, und zwar jetzt nicht bloß auf Medien bezogen, sondern eigentlich generell auf beliebige Daten im Web, also insbesondere auch auf Webseiten bezogen. Da haben Sie also einen Ursprungsserver und hier irgendwo den, der das tatsächlich abspielen will, den Media Player in unserem Fall. Und es gibt einen Edge-Server, der ganz nah an dem Abspielgerät ist. Und der Ursprungsserver spielt sozusagen einmal seinen Inhalt auf diesen Edge-Server und von dort wird sie über einen Media Player abgeholt. Das heißt, der Verkehr hier ist lokal, mit der Idee natürlich, dass viele andere Player sozusagen, viele andere Clients hier an dem gleichen Edge-Server dranhängen können. Dass da POP steht, hat nichts mit Mail zu tun, wenn Sie da verwirrt sind, sondern das heißt Point of Presence. Das ist also der Point of Presence dieses Content Delivery Networks in der lokalen Region. Das ist wieder mal so eine Überladung von Abkürzungen. Ja, so ein Content Delivery Network ist also eine Infrastruktur, die von einer Organisation betrieben wird, von einer Firma, die nun sich darum kümmern, erstens mal diesen Inhalt am Rand des Netzes zu cachen, aufzubewahren sozusagen als lokale Kopien, dort einen Proxy-Server zu betreiben für das Original, das kennen wir ja aus dem Web sehr gut, und sich natürlich auch über das Routing im Netz Gedanken zu machen. Die müssen sich dafür sorgen, dass die Datenverbindung von dem Ursprungsserver zu ihrem Edge-Server durchs Netz, das ist hier so ein bisschen angedeutet in dem Bild auch, eben die Route nimmt, die in der aktuellen Netzauslastung die optimale ist. Und natürlich ist ein Bestandteil eines solchen Content Delivery Networks oder eine Möglichkeit, die dort als Bestandteil drin ist, das Splitting von Webcasts oder von Multimedia-Übertragungen. Muss aber nicht bloß eben für Webcasts sein, es kann genauso für ganz normale Webseiten sein. Also so ein Content Delivery Network ist also eine Infrastruktur, die sozusagen auf das Internet draufgelegt wird. Das ist so eine Overlay-Struktur, sagt man. Eigentlich ist es ein Netz, das im Prinzip fast so wirkt, als wäre es ein komplettes eigenes Netz, das aber das Internet sozusagen als Kommunikationsbeziehung nutzt. Das heißt, es sind Webserver und Streaming-Server, ganz viele, die auf der Welt zusammengeschaltet sind und geografisch wirklich so angeordnet sind, dass sie möglichst viele Länder erreichen, in denen eben die wichtigen Kunden sitzen und dass man natürlich auch die wichtigen Internet-Service-Provider erreicht. Das heißt, ein gutes Content-Delivery-Network wird natürlich in Deutschland zum Beispiel im Netz der T-Online eben präsent sein müssen, weil das eben sehr viele Kunden hat, wird aber auch dann bei anderen Internet-Service-Providern eben auch sozusagen Edge-Router haben. Das heißt ganz praktisch, dass die oft auch in die Rechenzentren der einzelnen Internet-Service-Provider wirklich Maschinen reinstellen, diese Firmen. Die liefern die sozusagen an viele Stellen der Welt und haben die in einem zentralen Verwaltungsnetz sozusagen, eine Infrastruktur unter Kontrolle, was gar nicht so einfach ist natürlich mit den Verträgen, mit den Service-Providern und so weiter. Das heißt, was da passiert, ist, dass das ein Dienst sozusagen ist, der über das Netz angeboten wird. Der Dienst, Inhalte bereitzustellen. Das ist so, dass die Serverinfrastruktur natürlich kaufen muss und betreiben muss, dieser Betreiber des Content Delivery Networks. Und der hat eine Dienstleistung. Wir liefern die Inhalte, die jetzt einer auf einem Webserver zum Beispiel bereitstellt. Wir liefern die zuverlässig an Millionen von Leuten auf der Welt aus in diesen und jenen Ländern, auch wenn die alle gleichzeitig anfangen, darauf zuzugreifen mit einer gewissen Stabilität. Und das muss natürlich derjenige, der den Inhalt anbieten will, auch bezahlen. Also jetzt eine große Nachrichtenagentur oder Nachrichtensender oder sowas wie CNN, die müssen Verträge machen mit entsprechenden Content Delivery Networks, weil die natürlich keine Chance haben, jetzt ihre mit irgendwie ein paar Webservern, die sie selber betreiben, ihren Verkehr abzufangen. Insbesondere, wenn da mal gerade eben aktuelle Nachrichten sind, die plötzlich alle dazu bringen, dass sie auf die CNN-Seite zugreifen. Und das jetzt nochmal ganz unabhängig von Multimedia-Inhalten natürlich. Ganz große, also bei CNN weiß ich es nicht, aber ganz große machen das dann natürlich auch selber. Also ich habe hier drei Beispiele mal aufgeführt, die also ganz verschieden auch sind von großen Firmen, die vielleicht viele gar nicht kennen. Also der größte wahrscheinlich in dem Bereich und auch historisch eigentlich eine der ersten Firmen, die das gemacht hat, ist Akamai. Also ich weiß gar nicht, wann das gegründet ist, das ist schon eine Zeit her. Die behaupten, dass sie 20% des gesamten Webverkehrs auf der Welt abwickeln. Dass der also nicht sozusagen vom Client zum Original-Server geht, sondern immer zu einem Akamai-Proxy-Server, der das von dort abholt. Der kann durchaus sehr aktuell sein, der Inhalt, weil die natürlich auch ihre Proxy-Server, dadurch, dass sie eben sehr, sehr viele Zugriffe bündeln, dass sich das natürlich auch lohnt, die wirklich fast realzeitmäßig aktuell zu halten. Und Akamai eben auch jetzt von der Webseite behauptet, dass sie derzeit also über 50.000 Server in ihrem Netz haben, die gleichzeitig sozusagen als Edge-Server dienen und 71 Länder bedienen. Also das ist richtiges, großes Geschäft. Kann man ja vorstellen, was allein diese Server kosten. Ein zweites Beispiel ist VitalStream, das inzwischen nicht mehr VitalStream heißt, sondern in der Firma Internet aufgegangen ist und dort den Bereich Internet Content Delivery Network Services. Die sind insofern interessant, weil die sich ganz stark spezialisiert haben auf die Auslieferung von Mediendaten, also Multimedia-Daten, Streaming-Daten. Und ansonsten ist aber Internet CDN Services auch ein großer Anbieter von Content Delivery Networks. Ja, und ein Beispiel, das vielleicht zeigt, dass eben ab einer gewissen Größe es für bestimmte Unternehmen auch interessant sein kann, selber in dieses Geschäft einzusteigen und nicht die Dienste von einer fremden Firma in Anspruch zu nehmen, ist Amazon CloudFront. Also Amazon baut ein eigenes Content Delivery Network auf, stellt also eigene Rechner dann in die entsprechenden Internet Service Provider Rechenzentren rein. Das ist insofern, da kommt dann das Stichwort Cloud hier gerade rein, das ist insofern ganz interessant, weil das natürlich sozusagen ein Modell ist, das uns zunehmend begegnen wird, dass wir große Firmen haben, die Bündel von Dienstleistungen anbieten, die im Wesentlichen darin bestehen, dass viele Server auf der Welt intelligent vernetzt sind und mit einer gewissen Anwendungssoftware versehen sind, dass ich als Kunde übers Internet dort auf einen bestimmten Dienst zugreifen kann und das dann nutzen. Also das gibt es heutzutage, was weiß ich, bei iPhone-Benutzer kennen das zum Beispiel, dieses Mobile Me von Apple, wo man eben seine Dateien, seine Kalender und so weiter synchronisieren lassen kann. Da ist das Bild so eine schöne Wolke. Ne? Das ist irgendwo, schwebt diese Wolke über dem Internet. Das sind alle diese Server, die miteinander verbunden sind. Ich weiß gar nicht, wo meine Daten wirklich sind. Da ist in dem Fall Apple oder bei CloudFront Amazon zuständig. Und das ist Cloud Computing ist also ein ganz aktueller Trend, über das viel geredet wird. Was insbesondere dann interessant wird, auch wenn Anwendungssoftware in diese Cloud reinwandert. Also wenn es damit losgeht, Google zum Beispiel experimentiert da viel damit, dass meine Textverarbeitung, mein Spreadsheet und auch meine persönlichen Dateien eben in diese Cloud irgendwie verschwinden und mir statt einer lokalen Festplatte sozusagen irgendwie bloß dieser Dienst in der Cloud zur Verfügung steht, was natürlich professionell gemanagt wird, Datensicherheit zur Verfügung stellt, eine bestimmte Quality of Service garantieren kann. Da kann ich auch schnell mal mehr Kapazität anfordern, wenn ich es brauche und dann wieder runterfahren. Hat also eine Menge von Vorteilen, natürlich auch Nachteile, dass ich die Dinge nicht mehr selber in der Hand habe. Aber gut, das ist jetzt ein Randthema. In diese ganze Klasse Cloud Computing gehört es so ein bisschen mit rein jedenfalls. Und interessant ist, dass man eben tatsächlich in der Praxis das Ausliefern von Multimedia-Strömen, also wenn Sie jetzt an sowas wie YouTube denken, natürlich über Content Delivery Networks macht. Da braucht man sich nicht glauben, dass das irgendwie ein Server ist, der da irgendwo steht. Was auch offensichtlich ist und dann im nächsten Blog hier nochmal beschrieben wird, ist, dass das rein vom Wirtschaftlichen her ein strategisch wichtiges Feld ist. Ich habe ja noch eigene Folien dazu. Das wäre bloß ein Beispiel von dem Internet, wo man nun wirklich, Sie können auf der Internet-Website sich das ein bisschen genauer anschauen, zur Ausschnitt des Screenshots von der Media Console, das ist so ein Überwachungssystem, mit dem Sie sehen können, was mit Ihrem Streaming weltweit passiert. Es geht also bis dahin, dass man eine geografische Verteilung hat, wo man sieht, in welchen Ländern das genutzt wird, natürlich über verschiedene Zeiträume visualisiert, hier irgendwie eine monatliche Statistik, hier für einzelne Streams wirklich die Anzahl der Viewers über eine Zeit, über einen Monat als Profil. Da ist die Flash-Player-Viewers oder Flash-Player-Versions 7, 8, 9 und 10, welche Versionen die Kunden sozusagen benutzt haben. Also eine Vielzahl von solchen Widgets, die man sich da zusammenbauen kann im Dashboard, um zu kontrollieren, zu überwachen, was in dem Ausliefern tatsächlich passiert. Und es ist echt so, dass es dort eben in diesen Content Delivery Networks dann große Kontrollzentren quasi gibt. Schaut irgendwie so ein bisschen aus wie Raumfahrtkontrollzentrum, wo eben wirklich diese Auslieferung gesteuert wird. Also es ist bloß ein Indiz dafür, dass die Skalierbarkeit in dem Fall richtig ernst gemeint, ernst zu nehmen ist. Wenn man jetzt auf die technischen Fragen geht, was sind denn die Schlüsselprobleme? Also eine Frage ist, wo muss ich eigentlich meine Kopien von Webseiten platzieren? Es kann ja sein, dass irgendwo ganz wenige Leute nur zugreifen, dass es dann effektiver ist, dass ich keine Kopie platziere und stattdessen die aufs Original zugreifen. Das hängt also letztlich von den Zugriffen ab. Es gibt ein rein theoretisches Papier, dass der Algorithmus für Replica-Placement, also Verteilen der Kopien, wenn man das genau definiert, was die Randbedingungen sind, NP vollständig sein kann. Das heißt, es ist ein extrem schwieriges Optimierungsproblem, das man nur mit exponentieller Komplexität optimal lösen kann. Also versucht man natürlich, eine suboptimale Lösung in vernünftiger Zeit zu finden, wie bei allen diesen schwierigen Problemen. Und ein Problem dabei ist natürlich, dass ich, um das optimal zu platzieren, nicht nur die Anforderungen in den Clients haben muss, sondern auch von jedem meiner Edge-Knoten zu jedem anderen wissen muss und meiner zentralen Server auch wissen muss, was das Netz sozusagen für Verbindungskapazitäten anbietet. Das heißt, diese Information übers Internet, was ist denn jetzt tatsächlich die aktuelle Verbindungsstatistik, die ist extrem schwierig zu kriegen. Das heißt, so ein Algorithmus versucht dann eher mit lokalen Informationen auszukommen, zum Beispiel irgendwelchen Statistiken, die man hat, Durchschnittsinformationen. Und zusätzlich haben diese Provider, natürlich die CDN-Provider, so eine Netz-Performance-Statistik die ganze Zeit laufen. Die haben ja diese 50.000 oder so Server laufen und machen sehr, sehr viel statistische Auswertung, sind übrigens auch eine der besten Quellen über Internet-Performance überhaupt. Also die Akamai publiziert immer Berichte über die Internet-Performance, weil das natürlich diejenigen sind, die sehr, sehr viel Erfahrung bündeln können darüber, wie jetzt IP-Pakete mit welcher Performance von, was weiß ich, Südamerika nach Neuseeland geschickt werden können. Also das zweite Problem, das man hat, ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Request habe vom Client, dann gibt es hier vielleicht, also wenn direkt bei mir lokal sozusagen ein Edge-Server ist, dann ist es einfach. Aber es kann ja sein, dass der nicht da ist, sondern dass es mehrere alternative Server gibt, die auf verschiedenen Wegen zu erreichen sind. Und da ist auch wieder die Frage, wie schicke ich den Request an welchen Server? Erstens mal, also welcher Server überhaupt? Also welcher Knoten ist es, der mich bedienen soll? Und zweitens, auf welchem Weg sozusagen erreiche ich den Server am besten? Da gibt es ja im Netz möglicherweise auch alternative Wege. Und das sind so Aufgaben, mit denen sich diese Content Delivery Network Algorithmen befassen, die natürlich an sich schon komplex sind, auch wenn ich jetzt bloß über Webseiten rede. Jetzt haben wir es aber noch mit Streaming Media zu tun. Das heißt, das ist es ja nicht bloß so, dass ich eine Webseite von irgendwie ein paar hundert Kilobyte oder so lokal halten muss in dem Proxy, sondern ich habe da irgendwelche hunderte von Megabyte, die plötzlich zu halten sind, wenn es extrem wird. Also ist eine der Grundideen, dass ich natürlich möglichst versuchen sollte, nicht die kompletten Originale zu cachen, weil ich dann eben sehr, sehr, sehr hohe Speicheranforderungen in den Edge-Servern habe. Das heißt, ich habe immer diese Balance sozusagen. Ich will einerseits natürlich den Speicherplatz in dem Cache-Server, an den Edge-Server in Grenzen halten. Andererseits will ich natürlich die Bandbreite, die ich übers Netz brauche, minimieren, und die spielen natürlich gegeneinander. Also wenn ich das alles einmal komplett geladen habe, dann habe ich natürlich nachher überhaupt keine Bandbreite, die ich mehr brauche, aber dementsprechend auch viel Speicherplatz. Da gibt es jetzt eine ganze Menge von Überlegungen dabei, die das beeinflussen, wie man das optimal gestalten kann. Zum Beispiel ist es so, dass ja Medienabrufe stark interaktiv sind, und es gibt einfach Statistiken, das ist auch ein Paper, das ich da gefunden habe, die sagen, dass ungefähr 90% der Abrufe von Streaming-Media, also insbesondere von Video, nach relativ kurzer Zeit terminiert werden, also abgebrochen werden, nicht bis zum Ende gesehen wird. Insofern ist es in vielen Fällen gar nicht notwendig, das bis zum Ende zu speichern, sondern muss das zumindest mal den Anfang haben. Ein Vorteil übrigens im Vergleich zu Webseiten, vorher war von CNN die Rede oder irgendwas bei Wetterberichte oder irgendwelche Nachrichten, Börsennachrichten so anschaut, das werden natürlich hochdynamische Daten, während Medieninhalte grundsätzlich sehr statisch sind, wenn es jetzt nicht gerade Livestream ist. Ja, und deswegen kann man sich alle möglichen geschickten Caching-Algorithmen ausdenken. Ich habe hier bloß ein paar Ideen, sozusagen mal kurz skizziert, bloß dass man mal eine Vorstellung kriegt, in welche Richtung da die Forschung oder auch die Entwicklung in den Firmen geht. Wobei man da jetzt auch wieder aufpassen muss, das Caching ist natürlich auch noch verschieden, je nachdem, ob ich homogene Clients habe, also wenn das alles iPhones sind zum Beispiel, an die ich ausspiele, dann haben die sehr ähnliche Systemanforderungen. Wenn ich es mit ganz verschiedenen Clients habe, also einer hat ein iPhone, der andere hat irgendwie einen HDTV-Fernseher dranhängen, der dritte hat einen Laptop oder ein Tablet-PC, dann kann das irgendwie ganz verschieden sein. Aber davon abgesehen gibt es also hier diese Liste hier sozusagen von Ideen, was man machen kann. Das eine ist dieses Sliding Interval Caching. Also das passt vor allem für diese berühmten Primetime-Anforderungen. Also wenn eine bestimmte, was weiß ich, eine Sportübertragung zum Beispiel von ganz vielen Leuten gleichzeitig gesehen wird. Auch Filme zum Beispiel, die in einem jetzt irgendwie besonders gefragt sind, da gibt es auch immer irgendwelche Bestseller sozusagen, bei denen kann es sinnvoll sein, große Gruppen von Clients zusammenzufassen, die im gleichen Bereich sozusagen jetzt jeweils dieses Videos das Ganze sehen und denen ein bestimmtes Intervall zuzuordnen und nur dieses Intervall für die zu cachen und das davor und danach ist wegzulassen. Eine ähnliche Idee, ganz simpel, ist Prefix-Caching, dass ich zunächst mal nur den Anfang, je nachdem, hängt natürlich von der Mediengröße ab, also das, wenn es ein Videofilm ist, ein Spielfilm ist, wird es ein größerer Teil sein, als wenn es bloß ein kleiner Clip ist, werde ich da also den Anfang dieses Medienstücks sozusagen, dieses Medienobjekts bloß speichern, hoffen, dass viele damit zunächst mal zufrieden sind und oder auch unzufrieden vielleicht und das dann beenden und habe dann sozusagen nur noch einen kleinen Teil der Clients, für die ich mich um das Laden des Rests kümmern muss. Segment-Caching ist eine Weiterentwicklung von der ganzen Geschichte. Also ich habe einen Prefix und es kann ja sein, dass Leute sozusagen, sagen wir eine Nachrichtensendung oder sowas, dass die kapitelweise oft vorwärts springen. Dann kann es sinnvoll sein, dass ich die entsprechenden Anfänge der Segmente, die dann weiter hinten oft angesprungen werden, dass ich sozusagen diese Segmente mir auch cache. Auch das ist ja im Prinzip bloß eine Spielfall, also mehrfaches Prefix-Caching. Caching. Dann Rate-Split-Caching ist so, dass Sie zunächst mal unterscheiden zwischen einer Basisrate der Übertragung und einer Zusatzinformation, die sozusagen die Qualität noch verbessert. Das heißt, ich habe eine Grundinformation, die eine Basisqualität liefert, die kommt zunächst mal vom Originalserver und ich habe die Möglichkeit, dann sozusagen vom Proxy-Server noch zusätzlich Qualität sozusagen dazu zu liefern. Es hängt davon ab, dass die Codecs das unterstützen, manche tun das. Damit habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den Verkehr sozusagen im Kernnetz deutlich zu reduzieren. Und eine Variante auch, die Sie auch mal nachlesen können, also mit den Stichworten finden Sie das da auch Papers im Netz dazu, ist kooperatives Proxy-Caching, das heißt, dass wir mehrere Proxys haben in der Nähe des Clients, die untereinander zusammenarbeiten und sie untereinander aushandeln, wer jetzt sozusagen derjenige ist, der den betreffenden Client versorgen soll. Also das ist bloß jetzt ein Hinweis drauf, wie das in der Informatik so passiert. Eigentlich ein ganz klassisches Problem. Wir haben eigentlich was ganz Simples. Wir wollen bloß viele Leute, die Videos gucken wollen von einem Server. Und wenn man das jetzt sozusagen versucht zu optimieren darauf hin, dass das wirklich Tausende von Leuten gleichzeitig machen können auf der ganzen Welt, dann stellt man fest, dass man plötzlich relativ tief in algorithmischen Problemen auch steckt. Und die Papers, die es dazu gibt, die haben durchaus zum Teil auch einen ganz schönen theoretischen Charakter. Ja, ich habe es in dem Kapitel jetzt mal umgedreht gehabt und habe zuerst mal gesagt, wie man es wirklich sozusagen in der Praxis macht. Es gibt aber auch sozusagen Konzepte, die ganz generell zunächst mal dafür gedacht sind, das auch im Netz zu unterstützen, diese Skalierbarkeit. Und da muss man auf jeden Fall diese drei Begriffe kennen, Unicast, Broadcast und Multicast. Also Unicast ist klar, ne? Das ist ein Sender, schickt dann einen Empfänger. Einfach eine 1-zu-1-Beziehung. Broadcast ist wie Rundfunk mit terrestrischer Antenne. Da steht irgendwo der Fernsehturm, der strahlt was aus und jeder kann das empfangen. Es geht natürlich im Internet nicht wirklich gut, weil der Verkehr dann überall hin müsste, aber Broadcast macht im Internet durchaus Sinn für ein lokales Netz zum Beispiel. Da kann man für einen bestimmten Teilbereich kann man natürlich sagen, dort wird eine bestimmte Nachricht von allen empfangen. Wird also bei Livestreams zum Beispiel, also was weiß ich, Fußball-Weltmeisterschaft, wenn man das dann wieder erleben kann, ist durchaus sinnvoll sein, dass in dem lokalen Netz eben dann das als Broadcast verbreitet wird. Da kommen wir aber bei IPTV auch noch ein bisschen drauf. Ja, und das Interessante ist dieser Kompromiss, das ist eigentlich das, was wir beim Streaming in den allermeisten Fällen brauchen, nämlich Multicast. Das heißt, wir haben einen Sender und eine bestimmte Anzahl von Empfängern, die das kriegen sollen. Nicht alle und auch nicht bloß einer und die kriegen aber alle dasselbe. Und das ist im Prinzip ein altbekanntes Problem. Also das ist auch eine altbekannte Lösung dafür da. Nämlich das Internetprotokoll unterstützt Multicast und Router können im Prinzip auch Multicast in der Regel. Es gibt eine ganze Adressenklasse im Internetprotokoll, die Adressenklasse D, da stehen auch die Nummern nochmal, brauche ich jetzt nicht vorlesen, die kann man nicht als individuelle IP-Adressen benutzen, sondern das sind Adressen für Multicast-Gruppen. Das heißt, ich kann dem Router sagen, das ist eine neue Multicast-Gruppe und da gehören die folgenden IP-Adressen dazu. Und dafür gibt es auch ein Protokoll, das IGMP, das auch schon seit langem standardisiert ist. Mit dem kann ich diese Gruppen einrichten und Mitglieder an diese Gruppen sozusagen zufügen. Das heißt, als wenn man das Internet sich sozusagen als eine Zusammenschaltung von Routern vorstellt, dann gibt es hier also ein Endgerät, das die Information einspeist und eine bestimmte Anzahl, das ist die Multicast-Gruppe, sind genau die, wo die Pfeile hingehen, die in der Gruppe drin sind. Und die tatsächliche Verteilung, die überlassen wir in dem Fall wirklich komplett dem Netz. Das können die Router, wenn sie eben die Multicast-Adressen benutzen und ihre eigentlich standardisierten Routing-Protokolle benutzen, verwalten. Also es ist im Prinzip eine sehr, sehr schöne Sache, wird aber vergleichsweise eben nicht genutzt. Es gibt eine Technik, die tatsächlich häufig genutzt wird, insbesondere im akademischen Bereich. Das ist auch wieder ein Overlay-Netz, also nicht das Internet selber in großer Breite. Die Internet Service Provider machen das nicht, dass sie Multicast sozusagen als Dienst anbieten. Aber das M-Bone, ist sozusagen ein Netz, meistens von akademischen Forschungseinrichtungen, die Router anbieten, die zusammen verschaltet sind, die diese Multicast-Administration erlauben. Also das Leibniz-Rechenzentrum ist da zum Beispiel ganz aktiv in dem Bereich. Und das gibt es auch schon sehr lange. Aber man muss sagen, auch da wieder so ein Beispiel für eine technische Lösung, die es eigentlich gibt, die bekannt ist, aber die eben aufgrund ihrer doch administrativen Komplexität für die Betreiber nicht wirklich eingesetzt wird. Ja, und das führt dann gleich in die nächste Frage. Bei dem IP-Protokoll haben Sie ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass uns die Adressen so langsam ausgehen oder eigentlich schon lang ausgegangen sind in der IP-Version 4. Und man sich mit allen möglichen Tricks rettet, indem eben lokale Adressen vergeben werden, die sich hinter einer IP-Adresse verstecken. Eigentlich ist das auch kein Problem. Es gibt schon lange, wirklich sehr lange IP-Version 6, die 128-Bit-Adressraum haben unter anderem. Und das ist jetzt das, was für uns interessant ist, die eben auch, das also auch sogar noch in verbesserter Form Multicast unterstützt. Das heißt, es gibt da auch Multicast-Adressen. Das heißt, rein von der Standardseite, von der technischen Seite her, wäre die absolut klare Lösung, wenn endlich mal die Internet-Service-Provider sich weltweit auf IP-Version 6 einigen würden und das tatsächlich schrittweise einführen, dann wären viele Dinge leichter zu regeln. Das ist aber jetzt eben diese Situation, dass ein gewisser, eigentlich veralteter Standard inzwischen sich so fest etabliert hat und Sie haben ja vorher die Zahlen gesehen, da hat einer 50.000 Rechner in einem administrativen Netz. Da ist natürlich nicht so schnell mal was zu ändern. Ja. Das ist genau das, was passiert. Dass seit, also mit Sicherheit 10 Jahren oder so, die Diskussion verfolge, immer davon geredet wird, dass IP-Version 6 eigentlich schön wäre, aber letztlich nicht eingeführt wird. Ob es jemals eingeführt wird, ich weiß es nicht. Die Rechner, also der Rechner hier zum Beispiel, braucht man bloß einstellen, dass er jetzt IP-Version 6 Adressen hat. Das ist kein Problem. Also die Software ist in der Regel darauf vorbereitet, die neuere. Ja, also das war so ein bisschen vielleicht der Kontrast jetzt zwischen den kommerziellen und praktischen Lösungen, Content Delivery Networks, und dem, was es an Konzepten von der Technologie her gibt. Und man sieht, dass das so ein bisschen auseinanderfällt. Ich möchte jetzt, um eben realistisch zu bleiben, auch noch ein bisschen in die Architekturen einsteigen, die sich ganz speziell mit Streaming befassen, auch da nicht ins Detail, aber zumindest ein paar Grundideen und auch so ein bisschen was über die Marktsituation. Ja, vielleicht bevor man das Ganze wirklich genau anschaut, ist mir in der Gelegenheit bei der Recherche in die Finger gefallen und das ist eigentlich eine gute Hintergrundinformation. Streaming macht natürlich wirklich nur dann Sinn, wenn Sie entsprechend breitbandige, also Medienstreaming, Audio, Video vor allem, entsprechend breitbandige Anschlüsse zu den Endbenutzern sozusagen haben. Wobei natürlich das kleine Unternehmen oder Privatleute sein können. Das ist jetzt speziell für die EU, halbwegs aktuelle Zahlen von der ECTA, wie viele der Endanschlüsse sozusagen am Internet breitbandig ausgestattet sind. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was die Breitbanddefinition ist, aber so DSL-Anschlüsse fallen da drunter. Uns interessiert natürlich, wo Deutschland steht. Das ist also hier immerhin im oberen Drittel. Aber man sieht, dass es eine ganze Reihe von Ländern gibt, die da deutlich stärker sind, in denen übrigens auch natürlich dann solche Dinge wie Internet, Fernsehen deutlich mehr Sinn machen. Also das UK ist zum Beispiel noch ein bisschen stärker, oder vor allem die skandinavischen Länder sind diesbezüglich erstaunlich stark ausgebaut, während es Richtung Balkan zum Beispiel der EU deutlich nach unten geht. Ja, was machen die Leute denn tatsächlich mit Streaming? Also ich habe Zahlen, die Zeit so ein bisschen zusammengesucht, aus der letzten Vorlesung noch von 2006 war die Vorlesung, habe ich Zahlen von 2004 gehabt. Die haben noch erzählt, dass das ein total stark wachsender Markt ist, die Anzahl von Videostreams. Zahlen von 2005 von einer Einrichtung, die übrigens tatsächlich immer wieder öffentlich verfügbare Daten ins Netz stellt, nämlich Comscore, der Media Metrics. 2005 waren, also ein Schnappschuss aus dem Juni 2005, 94 Millionen Menschen in den USA, also 56% derer, die in den USA Internetzugang haben, die grundsätzlich irgendwann mal im Lauf dieses Juni 2005 Streaming-Video benutzt haben. Und wenn man den Durchschnitt über die drei Monate, April, Mai und Juni 2005 nimmt, dann hat der Durchschnittsbenutzer immerhin von denen ja 73 Minuten Streaming-Content angesehen. Die Zahlen jetzt aus dem Januar 2009, also halbwegs aktuell und vergleichbar, auch weil es USA sind, haben wir also 147 Millionen Leute. Das ist also ein deutliches Wachstum, allerdings nicht wirklich so ungeheuer groß, wenn man sich überlegt, dass das ja immerhin 4 Jahre dazwischen sind. Also die Zahl ist jetzt nicht so stark explodiert, weil es vorher schon ziemlich groß war. Aber die Benutzung direkt ist natürlich erheblich hochgegangen. Das heißt, die behaupten, ich kann es gar nicht glauben, dass mehr als 100 Videos pro Monat im Durchschnitt abgerufen werden. Wobei sich das natürlich dadurch erklärt, dass so ein Video alles Mögliche sein kann. Das kann also ein ganz kleiner Clip sein, der irgendwo in einem Werbespot eingeschaltet ist, bis hin zu einem Spielfilm, den man anschaut und allen diesen vielen YouTube- und Konzertenvideos dazwischen. Also was zu bemerken ist, ist, dass die Zahl der Benutzer eben schon seit 2005 sehr hoch ist und jetzt dann irgendwie langsam sich an die 100% der Internetnutzer annähert und deswegen nicht mehr beliebig steigen kann und dass die Videonutzung massiv zunimmt oder die Streaming-Nutzung massiv zunimmt. Das Ganze übrigens für Deutschland auch nochmal, da sind es immerhin 28,5 Millionen Leute, die jetzt im Januar 2009 Videostreaming benutzt haben und eher noch mehr als in den USA sozusagen pro Benutzer. Also es ist ganz klar ein Markt und wenn Sie in diesen Comscore-Seiten nachschauen, in Pressemeldungen, dann gibt es da auch eine Statistik, sozusagen welche Sites benutzt werden und die ist also völlig eindeutig, dass über 50% von Google-Sites, also insbesondere YouTube, dominiert wird und alles andere bewegt sich dann. Also es sind ganz viele andere Betreiber, aber dass jeder einzelne von denen irgendwie ein paar Prozent bereicht. Das heißt, es ist ein ganz klarer Marktführer in dem Fall da. Wenn man jetzt den Markt anschaut, dann ist das tatsächlich ein großes Geschäft, behauptet Insight Research in einer relativ neuen Studie. Die sagen 27% jährliche Wachstumsrate, 78 Milliarden Dollar in den nächsten 6 Jahren zu erwarten an Umsatz, also wirklich ein sehr, sehr großer Markt. Und also das ist so eine große amerikanische Marktforschungsfirma und der Chef von denen sagt, im Wesentlichen, ein Effekt wird es wahrscheinlich eher noch beschleunigen, nämlich die Advertising Revenue, also sprich das, was an Erträgen über Werbung erzielt wird, der bewegt sich schrittweise von dem traditionellen Geschäft, nämlich vom Fernsehen, in die Streaming-Medien rein, was natürlich das Ganze zu einem extrem wichtigen Marktsegment macht. Was uns technisch interessiert, ist vielleicht so ein bisschen, ich habe ja gesagt, kommerzielle Streaming-Lösungen, also welche Hersteller haben denn welchen Anteil? Das sind also auch von November 2003 bis Januar 2009 die Zahlen zusammengestellt. Und Sie sehen also verschiedene bunte Linien. Die immer am besten auffällt, ist die rote. Das ist Apple QuickTime, was nicht ganz so ernst zu nehmen ist, weil das sind damit nur die reine Installation von QuickTime ohne iTunes gemeint ist. Wenn wir bei Apple bleiben, dann gibt es diese dunkelblaue Linie, das ist iTunes. Und es gibt die hellblaue Linie, das ist iTunes und QuickTime zusammen. Das sind also alle die, die auf der sozusagen Apple-Architektur aufsetzen. Und man sieht eben, davon ist der allergrößte Anteil diejenigen, die iTunes benutzen. Also irgendwo da, wo iTunes mal geschaffen wurde, war das noch fast gleich. Und jetzt geht es natürlich auseinander. Die meisten, ist auch bei Macintosh zum Beispiel so, dass standardmäßig das iTunes auch der Player ist für zum Beispiel MP4-Dateien. Die anderen, die es da gibt, ist natürlich ein ganz wichtiger, der Windows Media Player, der ganz deutlich noch voran ist, oben in der Anzahl der Benutzer. Wenn Sie diese Trendkurven aber anschauen, die da reingezeichnet wurden von Nielsen, dann sehen Sie, dass im langfristigen Durchschnitt das so anfängt zu stagnieren, die Nutzung des Media, des Microsoft Media Frameworks oder Media Players, während die iTunes-Kurve im langfristigen Trend linear aufwärts geht. Und es gibt noch eine dritte Kurve hier, die, oder eine dritte Gruppe sozusagen, das ist Real Player, die hier zu Beginn der Aufzeichnungen, die wir hier haben, also nicht bloß im Mittelfeld, sondern ganz deutlich über iTunes und QuickTime war, die aber ganz eindeutig eine fallende Linie hat. Das ist ein echter Pionier in dem Bereich. Also wenn Sie die Zahlen von 2000 zum Beispiel anschauen, es geht erst in 2003 an, da war es so, dass Real der eindeutige Marktführer sozusagen war und dann Microsoft kam und QuickTime vollkommen am Rande nur eine Rolle gespielt hat und iTunes gab es damals noch nicht. Also man sieht, dass sich diese Dinge ganz dramatisch verändern können. Das ist das eine, was man daraus lernen kann. Das zweite, was man jetzt praktisch daraus lernen kann, wenn man Nielsen glauben will, die haben halt diese zwei Kurven hier genommen und die mit verlängert und da kommt raus, dass 2012 nach dieser Extrapolation iTunes der dominierende Media Player sein soll. Weiß man nicht. Ne? Vielleicht gibt es bis dahin irgendeinen Player von Google, der alles wieder umdreht oder von einer anderen Firma. Also man muss sehen, der Markt ist eben extrem flexibel sozusagen. Gehen wir mal in die technischen Seiten nochmal. Was ist denn so ein Streaming-System? Was gehört denn da dazu? Da gehört also zum Beispiel ein Dateiformat dazu. Und so ein Streaming-File hat also natürlich jede Menge Daten, hat irgendwie einen Header und hat ein Index-Objekt und hat dann noch was, was wir so weiter hinten noch kommen wird, nämlich spezielle Zusatzinformationen, die für das Ausspielen als Strom gesehen sind. Aber zunächst mal ist es auf den ersten Blick sehr ähnlich zu einem klassischen Medien-Objekt. Wenn Sie schauen, welche Formate es gibt, da stehen hier eine ganze Reihe, die dominierend sind. Also natürlich in Microsoft ASF, das Advanced Streaming Format, oder die beiden klassischen Windows Media Formats und von Apple das QuickTime Movie, wobei hier explizit steht QuickTime Hinted Movie, also ein QuickTime mit einer Streaming-Steuerspur, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Und die Formate, die von Real Networks kommen, sind Real Media und Real Audio. Das sind also entsprechende Fallformate, die wirklich vorbereitet sind darauf, dass sie so von einem Streaming-Server optimal verarbeitet werden können. Grundsätzlich ist es so, dass so ein Streaming-Server ja mit mehreren sozusagen Versionen des gleichen Medieninhalts leben können muss, gerade wenn das verschiedene Clients sind. Also das ist hier angedeutet, dass es zum Beispiel drei verschiedene Varianten geben könnte oder auch viel mehr noch, die auf bestimmte Bandbreiten ausgerichtet sind. Und so ein Streaming-Server hat natürlich, der jeweils zu diesen Architekturen, zu den drei großen Architekturen, gehört natürlich Streaming-Server-Software dazu. Der hat solche Aufgaben wie zum Beispiel das RTSP zu beachten, nämlich interaktive Kommandos von Benutzern, das RTCP zu beachten, nämlich was die letztlich die Endgeräte, also die Player zurücksenden an statistischen Informationen über die Qualität und natürlich auch die letztlich die Bandbreiten, die da sind und daraus sozusagen die richtige Bandbreite auszuwählen, das Ganze das ist der Schalter sozusagen, das Ganze einzuteilen in die richtigen Paketgrößen und die dann tatsächlich eben nach RTP rauszuschicken mit entsprechenden Stamps und Sequenznummern. Der hat natürlich auch solche Dinge wie Anpassung an die Übertragungsrate. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe vorher gerade gesagt, es waren drei Dateien sozusagen, die auf verschiedene Bandbreite optimiert sind. Das ist natürlich lästig von der Verwaltung her. Deswegen gibt es Möglichkeiten, sowohl bei Real als auch beim Windows, dass man in einer Datei mehrere Bandbreiten sozusagen gleichzeitig ablegen kann. das eine Datei, aus der kann ich sozusagen die Versionen für verschiedene Bandbreiten rauslesen, was nun jetzt nicht mit jedem beliebigen Software-System geht, sondern wirklich eben speziell mit Streaming-Servers geht. In QuickTime gibt es wieder andere Lösungen. Dort kann ich zum Beispiel an den Player nur eine Sammlung sozusagen von Verweisen schicken, die mir dann tatsächlich aus den Referenzen das aktuelle Programm zusammenbaut. Damit kann ich natürlich auch verschiedene Bitraten an verschiedene Player zum Beispiel schicken, verschiedene Referenzen. Was MPEG-4 auch unterstützt, ist das, was wir vorher so ein bisschen schon erwähnt hatten, mit nämlich einer Basisversion mit niedriger Bandbreite und dann Zusatzinformationen, die die Qualität verbessert. Da gibt es Scalable Streams, das heißt, ich kann so ähnlich, wie man sich das bei Progressive JPEG oder so vorstellen kann, ein Grundbild sozusagen übertragen, das so halbwegs anschaubar ist. Das kann ich übertragen. Es gibt zusätzliche Helper-Streams, die auch von einer anderen Quelle kommen können, aber genau synchronisiert werden müssen natürlich, die mir mehr Detail und mehr Qualität liefern. Also das sind jetzt alles Senior, also von Real, Windows, QuickTime und MPEG-4, dem Standard, der sehr ähnlich zu QuickTime ist, ganz praktische Lösungen für die Anpassung an die Bitrate. Was natürlich bei der Bitrate generell noch zu betrachten ist, ist, ob wir es mit einer konstanten oder variablen Bitrate zu tun haben. Konstante Bitrate ist klar, ne, ist völlig unabhängig vom Content. Variable Bitraten haben eine Menge Vorteile. Ich kann zum Beispiel in bestimmten Szenen, wo wenig Bewegung drin ist, mit einer niedrigen Bitrate übertragen. In anderen Stellen, wo sich sehr viel tut, mit einer hohen Bitrate. Und dann eine Durchschnittsbitrate sozusagen bauen, wo dann an der Stelle, wo noch niedrige Bitraten sind, sozusagen Informationen vorübertragen werden für die Stellen, die später kommen, wo höhere Bandbreite benötigt wird. Und damit habe ich natürlich wieder solche Parameter, die eingestellt werden müssen. Was ist die Durchschnittsbitrate? Was ist die sozusagen die höchste Bitrate, die wir jeweils brauchen? Es schwankt ja nach oben und unten. Und muss entsprechend natürlich auch bei der Codierung, bei der Erzeugung des Streaming-Files das sozusagen vorberechnen. Es kann ja nicht die Datei so sein, wie wenn ich sie bloß linear auslesen würde. Also das ist auch eben ein sehr aufwendiger Konfigurationsprozess. Ideal ist es natürlich sozusagen die Codierung komplett an der Qualität auszurichten, was dann im Prinzip heißt, dass ich die Bitrate dann nach der Codierung sozusagen erkenne, was brauche ich denn da. Das ist natürlich nur für Situationen angemessen, wo ich die Bitrate mir sozusagen vom Netz dann auch so holen kann, wie ich es brauche. Ein Phänomen, das man auch immer wieder trifft oder vielleicht abnehmend trifft, aber zumindest kennen sollte, das hängt nämlich so ein bisschen mit der Real-Technologie zusammen, Microsoft hat das auch, ist, dass es im Prinzip indirekte Links gibt. Also ich habe auf einer Webseite eine Adresse, die ein Real Audio zum Beispiel, wenn man Real Audio übertragen hat, Metafile ist, einen RAM, und in diesem, das ist eine eigene Datei, die auf dem Webserver liegt, und dieses Metafile, wenn das aufgerufen wird, dann wird zuerst mal der ein Player für das Real gestartet, Real Player zum Beispiel, oder auch ein Plugin im Server, und der interpretiert dann dieses Real Audio Metafile, und der kann einem dann zum Beispiel auch Alternativen anbieten, Menüs anbieten, um bestimmte Clips anzusprechen oder auch nur einen Clip. Und der ist dann wirklich Real Media oder Real Audio, der wird wirklich dann gespielt und wird dann von dem eigenen Streaming-Server an den Player übertragen. Das heißt, man hat diesen zweistufigen Prozess, irgendwie zuerst mal so eine Art, sowas wie eine HTML-Seite für die Streaming-Inhalte und dann, die in dem Fall halt RAM und mit HTML ist, und dann tatsächlich die Streaming-Inhalte übertragen werden. Wo man das, also in der letzten Version der Vorlesung hatte ich da noch ein schönes Beispiel dafür, wo man das sehr schön gesehen hatte, war zum Beispiel bei Amazon, wenn man die in Musik reinhört, die hatten das so realisiert. Das hat sich inzwischen erledigt und das ist ganz typisch dafür, was da passiert, weil die allermeisten an der Stelle jetzt Flash-Player oder Flash-basierte Player benutzen. Das ist vielleicht auch ein Hinweis, dass sich da an der Stelle eben auch wieder verschiedene Dinge verändern und auch Entwicklungen sich eben ja, in sehr eigenartiger Art und Weise miteinander vernetzen. Vielleicht zu dem QuickTime, das jetzt schon ein paar Mal erwähnt wird, ein bisschen konkreteres noch. Das ist eine Multimedia-Architektur und ist ein schönes Beispiel dafür, weil es auch ganz gut dokumentiert ist, dass es eben nicht bloß ein Player ist, um den es geht, sondern das ist ein ganz kompliziertes System. Das ist eine Menge von Systemsoftware, die auf den Clients installiert wird. Es ist, der QuickTime-Familie gehören auch natürlich entsprechende Server-Software, zum Beispiel ein Streaming-Server. Es ist ein API da, das heißt, ich kann Anwendungen schreiben, mit denen ich die QuickTime-Medienbearbeitungsfunktion nutzen kann. Und es sind eine Menge Dateiformate mit verbunden. Und eine der Anwendungen, die man damit da schreiben kann mit dem API und die Dateiformate natürlich nutzen, ist der QuickTime Player. Das ist das, was jeder sieht von QuickTime, was unter macOS und Windows läuft. Aber das ist, wie gesagt, nicht gleichzusetzen mit QuickTime, sondern das ist eine große Infrastruktur, die Medienbearbeitung ganz allgemein ermöglicht. Und ich habe bloß eine Liste von anderen Anwendungen geschrieben, also iTunes ist klar, die ganzen Apple Medienbearbeitungssoftware-Systeme ist auch klar, aber auch Fremdhersteller-Software, also Premiere und Avid zum Beispiel, sind jetzt zwei bekannte Videoschnitthersteller, auch die basieren auf dem QuickTime-Standard. Das ist eine, eben viel mehr als bloß der Player. Aktuelle Version ist seit nicht irgendwie ein paar Monaten 10.0, komischerweise. Aber ist jetzt nicht so wichtig. Was interessant ist an dem QuickTime, ist, dass es eine Plugin-Architektur hat. Das heißt, ich kann Komponenten da rein installieren. Und das ist vielleicht auch ein Grund für den Erfolg, weil ich eben damit sehr offen bin oder die Architektur sehr offen ist für neue Entwicklungen. Also zum Beispiel Flash zu unterstützen, Flash Movie zu unterstützen, ist kein großes Problem, weil man nur die entsprechenden Komponenten installieren muss. Da gibt es eine Menge vorinstallierter und natürlich welche, die man frei oder gegen Geld dazu kaufen kann. Und man muss festhalten, digitales Rechtemanagement ist in QuickTime in der ganzen Architektur von vornherein mit fest eingebaut. Was für uns interessant ist, ist, wie diese Dateien funktionieren. Die Grundidee ist zunächst mal natürlich, das habe ich glaube ich schon an einer anderen Stelle Einführungsvorlesung erzählt, dass so ein QuickTime-Movie, also typischerweise eine MOV-Datei, dass die aus parallelen Tracks besteht. Also ein Videotrack und Audio-Track zum Beispiel für die zwei Stereokanäle ist relativ klar. Es könnte aber auch noch alles mögliche andere geben. Also es gibt zum Beispiel MIDI-Tracks oder ich kann irgendwie eine Grafik haben. Also so ein Graphics-Track, den benutzen wir zum Beispiel bei den Podcasts hier für die Vorlesung. Da ist ein Audio-Track da und ein Graphics-Track, in dem bloß Ping-Bilder eingeblendet sind. Oder Subtitles können auf einem Text-Track sein. Und das ist wirklich so ein System von im Prinzip beliebig vielen parallelen Tracks. Und gut, da gibt es viele Flash- und Chapter-Einteilungen. Für uns interessant ist der Streaming-Track, Referenzen auf Streams, die von dem Server kommen, und vor allem der Hint-Track, nämlich Zusatzinformationen für Streaming. Ja, aber die Codecs sage ich jetzt nichts, die kennt man eigentlich. Die Hints kommen ein kleines bisschen später. Die hätten natürlich jetzt gut hergepasst, aber jetzt fangen wir an. Ich will die Reihenfolge der Folien jetzt nicht durcheinander werfen. Also zuerst mal vielleicht, was tut denn so ein QuickTime, eine QuickTime-Architektur? Also die Anwendung dort oben, das wäre also zum Beispiel jetzt iTunes. Dort unten haben Sie irgendwie das Dateisystem, zum Beispiel eben ein ganz normales Rechnerdateisystem. Oder das Ganze kann auf einem Server natürlich auch sein, wo wir es mit einem Dateisystem zu tun haben, als Anwendung des Streaming-Server. Dann müssen wir natürlich die Dateien hier verwalten, die aus dem Speichermedium kommen. Und wir müssen letztlich die Anforderungen mit den Codecs beantworten, also sprich zum Beispiel Mediendateien ausspielen aus einer MPEG-Datei oder so. Und wir haben das grundsätzliche Problem, dass wir natürlich auch diese Codecs dynamisch halten müssen. Das heißt, es gibt hier ein Komponentenmanagement-Element, das uns erlaubt, zum Beispiel neue Codecs und auch neue Dateimanagement-Funktionen, zum Beispiel für neue File-Extensions, die dann einen neuen Codec assoziieren, dort mit reinzubauen. Dieses Ding hier, die Namen, die da stehen, das ist jetzt nicht so von mir erfunden, darum sind die auch ganz fixiert, die Namen, sondern das ist sozusagen der Bestandteil der QuickTime-Toolbox, also letztlich die Struktur von dem API, das man da zur Verfügung hat. Was schön ist in QuickTime, ich habe die Möglichkeit, Hyper-Video sozusagen zu machen, das heißt, ich kann dafür sorgen, dass mit sogenannten HREF-Tracks, also HREF wie in www, in HTML, dass ich zur Laufzeit ein neues Target, also einen neuen Movie-Clip zum Beispiel starten kann, was also dafür sorgt, dass ich sogar interaktive Videos machen kann, wo man sagen kann, stehen bleiben kann, fragen zum Beispiel, wie willst du jetzt weitermachen, gutes Ende, schlechtes Ende oder so, und je nachdem wird das entsprechende Video geladen. Das wäre jetzt ein einfaches Beispiel, aber dafür gibt es natürlich viele andere Anwendungen. Es gibt sogar richtige Sprites, also richtige Animationen, die auf Event-Händler sozusagen, die auf Benutzerinteraktionen reagieren können. Das Ganze ist integriert im Prinzip mit Flash. Ich habe JavaScript-Unterstützung. Es ist ein richtig eigentlich ein System, wo ich im Prinzip vieles von dem, was ich so mit einem Webbrowser machen kann, auch innerhalb dieses Players machen kann. Und das ist auch so eine Entwicklung, von der man nicht genau weiß, wie es ist. Real hat das schon mal versucht, sozusagen den Webbrowsern irgendwie die Butter vom Brot zu nehmen und zu sagen, eigentlich brauchen die Leute gar nicht einen Webbrowser, sondern das ist ein Spezialfall von dem Media Player. Und die entsprechenden Firmen und Abteilungen, den Firmen, die dahinter sind, die Media Player zu bauen, haben natürlich sozusagen grundsätzlich auch diese Möglichkeit zumindest, dass zu sagen, HTML ist eigentlich bloß ein Spezialfall von dem, was wir anzeigen. Wir können ja viel kompliziertere Dinge. Also was für uns interessant ist, noch von der Technik her, ist natürlich das, was ich vorher schon angedeutet habe, ein bisschen ungeduldig war mit den Folien, nämlich diese Hints, was auf Deutsch Steuerspur heißt. Das ist eine ganz gute Ergänzung zu dem, was wir vorher die ganze Zeit gesehen haben. Wenn Sie sich daran erinnern, wie das Ausspielen behandelt wird, wenn zum Beispiel einzelne Pakete verloren gehen, dann habe ich ja gesagt, dann muss man zum Beispiel interpolieren zwischen zwei Paketen und die sollten möglichst diese Pakete dann irgendwie mit der Struktur des der Mediendatei zusammenpassen, also zum Beispiel ganze Frames sein. Und genau dafür ist dieser Hint-Track da. Also wir haben hier in dem sogenannten Hinted Movie haben wir den Videotrack selber und parallel dazu einen Hint-Track. Und dann gibt es hier zwei Metadateneinheiten sozusagen, also Blöcke einfach in der Datei. Und die geben sozusagen Hinweise drauf, wie das Ganze sozusagen von RTP in Pakete verpackt werden soll. Das heißt, Sie haben hier für jedes RTP-Paket, das ausgespielt werden soll, haben Sie hier sozusagen ein Element, das genau beschreibt, dieses eine Frame oder möglicherweise auch mehrere Frames sind in diesem Paket zu verpacken. Also an der Stelle wird ganz konkret die Struktur, die Abbildung von RTP-Pakete auf Frames vorgegeben von dem Dateiformat. Das heißt, der Player muss sich dann immer kümmern. Das kann bei der Codierung sozusagen schon festgelegt werden. Das ist also wirklich ganz wesentlich und die meisten Streaming-Server oder zum Beispiel der Apple Streaming-Server, die QuickTime ausspielen, die setzen voraus, dass sie dieses Hinting eben auch gemacht haben beim Codieren. Also wenn Sie jetzt fragen, was das in der Praxis heißt, das ist also jetzt das Hinzufügen von dem Hint-Track mit dem QuickTime-Player, glaube ich, Version 7, also nicht die allerneueste, weil es die, glaube ich, bloß mit Snow Leopard gibt, aber ganz egal. Das hier ist die Funktion hier für Internet-Streaming vorbereiten. Ich habe jetzt wirklich die deutsche Version mal genommen. Stream mit Steuerspur. Das ist das, was sich sozusagen praktisch dann dahinter verbirgt. Also das sind wirklich heißt ganz konkret, dass hier Hinting sozusagen erzeugt werden soll. Und Sie sehen das dann, wenn man ins Detail geht und Einstellungen, dass man dann eben wirklich bis dahin, dass man die Paketgröße einstellen kann, dort eben sagen kann, wie viel in so einem RTP-Paket wirklich dann drin stecken. Und wenn man das hier entsprechend einstellt und das dann exportiert als Hinted Movie, dann ist es erst vorbereitet, um vom dem Streaming-Server ausgespielt zu werden. Und dann können Sie sich die ganze Kette vorstellen, dann werden eben Timestamps und Sequenznummern und so weiter eingefügt. Und dann hat der Player, der das empfängt, eben die Möglichkeit, dann wirklich sozusagen semantisch halbwegs sinnvoll mit irgendwelchen Verlusten in der Übertragung oder Verzögerungen umzugehen. Ja, das Letzte vielleicht noch, typischerweise aber ein Kapitel, über das man nicht so viel sagen kann, weil Microsoft in der Regel nicht so richtig viel dokumentiert oder bloß irgendwelche Papers schreibt, die das an der Oberfläche bleiben. Also Windows Media gibt es auch schon sehr lange, also es gibt seit 1991 gibt es erste Multimedia-Erweiterungen in Windows. Eigentlich NetShow ist das, was sozusagen Windows Media zugrunde liegt. Das war 1992 sowas. Da gab es auch schon den allerersten Versionen On-Demand-Streaming. Das heißt, Microsoft ist diesbezüglich durchaus ganz vorne mit dabei gewesen. Windows Media Technologies gibt es also erst seit 97 sowas, basiert aber auf dem NetShow. Und eine ganze Zeit lang haben diese Firmen eben sehr stark daran gearbeitet, insbesondere Microsoft, einfach mit den damaligen Marktführern, vor allem Real, mitzuhalten, was die Qualität betrifft, was die Codecs betrifft. Wir haben sehr viel an den Codecs gearbeitet. Und das Ganze hat dann so bis 2006 so ungefähr eine stabile Basis irgendwie erreicht. Also es ist dieser Windows Media Player 11, der ist eine relativ, also da sind relativ geringe Weiterentwicklungen letztlich von der Technik in den letzten Jahren passiert. Jetzt mit Windows 7 gibt es einen neuen Media Player 12, was aber mehr mit der neuen Plattform zu tun hat. Natürlich ist es auch bei Microsoft so, dass das nicht bloß ein Media Player ist, sondern dass dahinter eine ganze Suite von Software steht. Erstens natürlich im Betriebssystem die entsprechende Unterstützung eingebaut ist und dass es zweitens einen ganzen Anwendungspark sozusagen gibt, der Windows Media Services heißt, der eben dafür da ist, das entsprechend auszuspielen von dem Streaming-Server, also entsprechend mit den Funktionen, die wir analog uns ja schon angeschaut haben. Und auch da ist es so, ja, die Hersteller, die sowas bauen, haben natürlich an der Stelle in der Hand, was wird ausgespielt, was nicht. Da kommt die Datei rein, am Ende wird sie angezeigt. Und da kann man genau den entscheidenden Schalter einbauen, um digitales Rechtemanagement eben zu unterstützen. Dementsprechend ist das auch da ganz fest mit eingebaut. Vielleicht eine Sache noch, um die Dinge ein bisschen zusammenzubringen. MPEG 4, müssten eigentlich alle wissen, was das ist ein Videostandard, ein internationaler. QuickTime ist in MPEG 4 aufgegangen zum gewissen Teil. Also MPEG 4 hat viele Standards von der viele Architekturelemente aus QuickTime übernommen. Darum ist an vielen Stellen MPEG 4 und QuickTime extrem gut kompatibel. Bei Windows Media und MPEG 4 ist es ein bisschen komplizierter. Also das ist so, dass die ganz am Anfang wohl, um schnell in das Geschäft reinzukommen, auf MPEG 4 aufgesetzt haben. Also Windows Media MPEG 4 Video gab es zunächst mal in der Version 3. Dann ist aber im Laufe der Zeit die Microsoft-Entwicklung weggegangen von der MPEG-4-Standard. Das heißt, heute nur aktuelle Versionen sind nicht mehr MPEG-4-kompatibel. Allerdings gibt es jetzt wieder einen MPEG-4-Codec, den man dem Player sozusagen dazu installieren kann. Dann kriegt man wieder MPEG-4-Kompatibilität. Ja, wo geht das Ganze denn hin, wenn man das anschaut? Also man muss jetzt nicht in die Details der Hersteller sozusagen einsteigen. Man kann sich mal überlegen, was die Leute denn weiter machen. Eine Sache kann man beobachten, ist nämlich, dass so ähnlich wie das vielleicht auch bei den Browsern zu beobachten ist, dass die Plattformen, die verschiedenste Bausteine integrieren, dass die sehr, sehr große Bedeutung gewinnen. Also dieser QuickTime-Player zum Beispiel, der kann eben auch Windows Media Audio und Flash Video spielen, wenn man die geeigneten, oder Windows Media Video natürlich auch, wenn man geeignete Plugins installiert und hat damit sozusagen die Fähigkeit, plattformübergreifend eigentlich als Plattform zu funktionieren. Und Leute, die sich dann an dieses Ding als Hub sozusagen für ihre Mediensammlung oder für ihren Medienzugriff gewöhnen, werden dann bei dieser Plattform bleiben und das eigentlich als das zentrale Element wahrnehmen und sich gar nicht mehr so darum kümmern. Also wenn Sie QuickTime intensiv nutzen, QuickTime-Player, dann ist es eigentlich relativ egal, ob da AVI oder WMA oder FLV steht, weil letztlich bedienen Sie das Ding immer gleich. Was anderes, was natürlich dem so ein bisschen entgegenspricht, ist, dass es bestimmte Werkzeuge gibt, die noch stärker an die Bedürfnisse des Benutzers rangehen, wie zum Beispiel das iTunes, die wirklich versuchen, ein Universalwerkzeug für die Medienverwaltung im Privathaushalt sozusagen zu erzeugen, um alles, was man machen muss, damit machen kann und dann sogar den QuickTime-Player irgendwie wieder in den Hintergrund rutschen lässt. Aber auch das ist im Prinzip ja eine Plattform, die sozusagen als ein integrierender Player sich sozusagen ganz nach vorne stellt. Windows geht ein bisschen vielleicht einen anderen Weg, also die versuchen mit dem Media Player zumindest 11 auch so weit zu gehen, dass es ja im Prinzip die Zentrale auch in der Heimelektronik werden, sodass man also irgendwie auch den Fernseher und die Stereoanlage sozusagen vom Computer mit dem Media Player aus steuert. Was jetzt auch wieder so ein bisschen Beweis dafür ist, dass diese Player sozusagen ganz stark als Portal in den Mittelpunkt rücken und sich so ähnlich wie die Browser eben als die Software sozusagen präsentieren, die für den Mediennutzer das ist, worüber er einsteigt und was für ihn zunächst mal auch so die Systementscheidung ist. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich jetzt eine Marktanalyse haben. Ich habe es versucht, über die Zeit so ein bisschen zu vergleichen. Also man sieht, es verändert sich alles, die einen aktuellen Stand wiedergibt. Was ganz klar ist, dass mindestens zwei Entwicklungen deutlich in den Markt eingreifen, von dem man nicht weiß, was sie wirklich tun. Das eine ist, dass immer mehr Video natürlich über Flash abgespielt wird und auch das Flash-Video-File-Format eine große Rolle spielt. Gerade der Marktführer natürlich, YouTube, arbeitet ja mit Flash. Also es kann sein, dass dadurch viele der anderen Techniken so ein bisschen irgendwann mal zweite Wahl sind. Bei iTunes glaube ich es eher nicht, aber das muss man eben sehen. Das Zweite, was eine wichtige Entwicklung ist, ist, dass natürlich diese Spielekonsolen im Prinzip eine sehr geeignete Videostreaming-Plattform sind, weil die gute Grafik haben, oft auch lokale DVD- oder Blu-ray-Player drin haben, weil sie gute Internetverbindungen in der Regel unterstützen und damit eben problemlos das Streaming mit erledigen können. Das ist auch immer noch so ein bisschen offen, das ist wahrscheinlich auch so eine Generationsfrage, wie weit sich die dann sozusagen in dem, der normalen Park der Unterhaltungselektronik im Haushalt etablieren. Ja, und was ganz offensichtlich auch noch ist, was die Industrie total bewegt, ist, dass natürlich die HD-Qualität auch beim Streaming jetzt relevant wird. Also bei dem Apple iTunes Store kann man ja schon HD-Qualität zum Beispiel kaufen für viele Clips. Das ist natürlich fürs Netz eine wesentlich dramatischere Anforderung insgesamt, das ist ganz klar. Also die Bandbreiten gehen entsprechend höher, aber das ist einer der nächsten Ausbauschritte, die vollkommen offensichtlich ist, dass die passieren werden. Was man generell sagen kann, ist, dass das also nicht mehr jetzt so ein Geschäft ist, wie es ganz am Anfang war mit Real Networks, wo eben irgendwie ein bisschen Musik abgespielt wird und vielleicht ein paar so Aufzeichnungen, wie es die privat gemacht werden, wie hier so in der Vorlesung, sondern dass das inzwischen anfängt, eigentlich der Markt für die Mediendistribution zu werden, der ganz echt auch das klassische Fernsehen in Frage stellt mittelfristig. Also insofern ist es eine Technologie, die mit Sicherheit uns ja ganz heftig beschäftigen wird. Ja gut, also man braucht jetzt nicht Kaffeesatz lesen. Ich glaube, ich habe versucht, Ihnen einen Überblick zu geben, sowohl ein bisschen über die Grundlagen und auch über das, was an Technologien da ist. Das sollte für heute reichen. Nächste Woche geht es dann sowieso über IP-Fernsehen auch noch ein bisschen mehr in die gleiche Richtung. Dankeschön.